Also musste man Warner Brothers auf dem Gelände bitten, dürfen wir eure heilige Halle zerstören und quasi ein Loch buddeln. Der Betonboden ist dann kaputt.
Ein Intro für alle Fälle. Der Podcast über Serien- und Filmanfänge. Von und mit
Leslie Sternenfeld
und Martin Bross.
Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von Ein Intro für alle Fälle. Und wer das Rätsel gelöst hat und natürlich die Überschrift über diesen Link gelesen hat, weiß natürlich, es geht heute um eine der, ich sage mal, besten Sitcoms aller Zeiten. Zumindest sind sie immer ganz oben im Ranking. Und mir sagte zuletzt auch jemand, bei Netflix und Co. irgendwie immer schon seit Ewigkeiten irgendwie auf Platz 1 dieser Serien. Und es wird auch rauf und runter wiederholt. Es geht um die The Big Bang Theory.
Ja, und das ist für mich auch so eine Serie, die geht irgendwie immer. Ja, die geht zwischendurch, die geht intensiv, da kann man mehrere am Stück gucken oder auch mal nur einen Ausschnitt, wenn man wenig Zeit hat. Big Bang geht immer. Und bei Netflix, da steht hier auch, da gibt es jetzt so eine Kategorie Serien, die oft wiederholt angeguckt werden. Irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau, wie es formuliert ist. Und da ist die immer, jedenfalls bei mir, wird die immer angezeigt als ganz vorn dabei. Ja. Und ich sag mal auch zu Recht.
Absolut. Also und passend zu diesem Wiederholungsmarathon dieser Serie, hatte ich eine Statistik gesehen von der Fernsehzeitschrift TV Today. Die hatten mal zusammengerechnet, dass ProSieben allein im Zeitraum vom 1. August 2014 bis zum 31. Juli 2015 insgesamt die Serie 2265 Mal, also nicht die ganze Serie, sondern Folgen gezeigt hat, was 6 Episoden pro Tag entspricht. Und davon waren nur 24 Erstausstrahlungen. Also eine Staffel nehme ich an, eine neue. Und der Rest wurde rauf und runter gespielt. Und ja, es gibt ja auch in meiner Erinnerung Zeiten, man macht den Fernseher an, um durchzuseppen, und die waren immer irgendwo dabei.
Und ich muss zugeben, das ist auch eine Serie, wo ich immer wieder hängen bleiben kann. Ja, also ich bin ja, Humor ist mir immer wichtig, und der Humor, der in dieser Serie ist, den habe ich so in keiner anderen erlebt. Und ja, wie soll man den beschreiben? Also, ja klar, es geht immer um das Nerdige, ich sag mal, die ungewöhnlichen menschlichen Verhaltensweisen, die da in der WG und drumherum gelebt werden, die sind schon speziell. Und trotzdem sind das liebenswerte Leute. Also ich würde mir nicht öfter eine Serie angucken, ungern eine Serie angucken, wo mir die Leute unsympathisch sind. Klar, das kann auch mal, es gibt auch Krimiserien oder Thriller oder da. Aber so eine Serie, die kommt schon sehr sympathisch rüber, trotz oder gerade auch durch ihre Schrägheit. Charakterliche Schrägheit.
Ja, und in 12 Staffeln verändern sich ja auch Charaktere. Da können wir später nochmal drauf eingehen. Wo ich mich jetzt auch nochmal intensiver damit beschäftigt habe, ist mir eben auch durch viel Recherche aufgefallen, dass die Figuren sich natürlich in den 12 Jahren sogar radikal verändert haben. Was man so in Erinnerung vielleicht gar nicht so verfolgt hat. Aber wenn man es dann mal vergleicht, wie waren die Figuren in der ersten, zweiten Staffel, wie so in den mittleren und wie am Ende, hat es da schon drastische Veränderungen gegeben, wo man auch sagen kann, humortechnisch sind viele Sachen aus den ersten Staffeln heute gar nicht mehr möglich. Warum ist das für uns so eine der besten Sitcoms? Vernachlässigen wir jetzt nicht andere Sitcoms, die auch gut gewesen sind? Nein, irgendwie ragt die für mich auch irgendwie aus allen empor, obwohl ich andere genauso gerne gesehen habe und auch oft in Wiederholung sehen kann. Sagen wir einfach mal so King of Queens, Two and a Half Men, Seinfeld ist noch etwas spezieller.
Ja.
Das sind auch alles super gute Sitcoms, die man immer wieder mal sehen kann, die auch eben, wie wir immer so gerne sagen, zeitlos bleiben. Aber The Big Bang Theory zieht einen magnetisch immer wieder an, sobald man über einen kleinen Ausschnitt stolpert und eben in eine Folge reinseppt. Es ist einfach eine ganz runde Sache.
rund auch durch die von dir angesprochene Entwicklung. Ne? Also das ist ja, ich meine, man könnte diese Serie eine Coming-of-Age-Serie nennen. Also die werden ja quasi erwachsen über die Jahre, ne? Über die, ich habe das 279 Episoden, ne? Also über die 279 Folgen werden die ja reifer und erwachsener und ja, weniger nerdig, sind nicht mehr so, ja gut, sie verzweifeln nicht am Anfang am Leben, aber sie haben mit dem Leben und dem Sozialgegebenheiten schon zu kämpfen. Und hinterher sind sie ja doch souveräner. Ja, und ja, das ist eine Entwicklung. Und wenn ich jetzt mal als Beispiel nehme, King of Queens, Doug und Carrie Heffernan wohnen mit Arthur, dem Vater von Carrie, in einem Haus in Queens, deswegen heißt die Serie auch so. Und ich finde sie witzig, ich sehe sie gerne, aber da, so eine Entwicklung wie bei Big Bang, die ist da kaum gegeben. Die sind am Ende eigentlich auch so wie am Anfang. Vielleicht ein bisschen reifer ist der Doug Heffernan, aber so eine Entwicklung, wie sie hier von Staffel 1 zu 12 waren es, ne? Zu Staffel 12 stattfindet, das finde ich bei der Big Bang Theory schon ziemlich einzigartig.
Ja. Was aber auch eben wirklich, wenn man nachliest, beabsichtigt war von Staffel zu Staffel durch die Zusammenarbeit der Drehbuchautoren, des Produzenten und der Schauspieler, dass da halt immer wieder weiterentwickelt wurde. Und ja, wie du gesagt hast, bei manch anderer Sitcom bleibt es so eigentlich im Einklang über alle Staffeln hinweg. Man vertraut auf einen gewissen Humor, den man immer wieder bedient und wiederholt, auch das muss ja auch nicht schlecht sein, aber sie ähneln sich doch alle ziemlich, die Folgen. Und also ich habe jetzt noch nicht in der Recherche jetzt einmal mir die erste Folge und die letzte mal genau hintereinander angeschaut. Ich glaube, da hat man fast das Gefühl wahrscheinlich, dass es ganz unterschiedliche Figuren sind, die man da betrachtet. Und es gab ja auch einen Pilotfilm. Ich glaube, es kann sein, dass der auch irgendwo auf YouTube herumspukt, in Ausschnitten vielleicht auch nur, der vom Studio abgelehnt wurde. Also es wurde ein Pilotfilm gedreht, wo auch Kaley Cuoco noch gar nicht mitspielte, da war sie noch mit einer anderen Schauspielerin besetzt, diese Rolle. Und das kam beim Studio, wider Erwarten, überhaupt nicht gut an und alle dachten, es wäre schon vorbei mit der Serie. Und dass sie wieder eingestampft wird. Aber man hatte wohl den richtigen Riecher und hat einen zweiten Pilotfilm in Auftrag gegeben, eine zweite Chance, wo dann auch schon sehr, sehr viel geändert worden ist. Und das hat dann schlussendlich alle überzeugt, die erste Staffel in Auftrag zu geben.
Gut, dass sie es gemacht haben, denn dann sind da so 279 Folgen rausgekommen. Ich habe das mal verglichen mit anderen langlebigen Serien. Da wäre dann zum Beispiel Cheers zu nennen, also ein bisschen Inge Meisel-Vibes gerade, zu nennen, 275 Folgen. Da habe ich noch, Mord ist ihr Hobby, 264.
Ja.
Natürlich ist das alles nichts gegen Doctor Who mit.
Nicht mehr zählbar.
892.
Ist ja aber auch eine Zeitreisegeschichte, ne?
Ja, 41 Staffeln. Ich sag's ja nur mal 41 Staffeln.
Naja, und Zeitreise, das ist eh so ein heikles Thema, das sollte man nicht anfassen. Da gibt's ja auch eine Folge bei der Big Bang Theory, wo sie an ihrem schönen Whiteboard darüber fachsimpeln, was mit Zurück in die Zukunft eigentlich ist, wie diese Zeitreisen da zu verstehen sind und dass das ja alles gar nicht möglich ist und sich alles widerspricht. Auch eine sehr, sehr schöne Folge, weil sie sich gar nicht einig werden, wie sie das Ganze grammatikalisch richtig benennen können. Wenn dieser den Almanach nicht in das Jahr zurückgebracht hätte und so weiter. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere.
Ich erinnere mich.
Das war auch eine sehr lustige Szene.
Ich erinnere mich sehr gut. Ich liebe die drei Filme, aber ich habe dich unterbrochen mit meiner Liebe.
Nee, alles gut. Also es gibt einfach viele, viele schöne Comedy-Momente innerhalb dieser ganzen Episoden, die ja schon fast einen Kultcharakter haben und als kleine Pickups auch im Internet kursieren auf YouTube und Co., wo bestimmte Szenen einfach zelebriert werden und unglaublich viele Aufrufe haben. Ein Highlight ist Penny's Christmas Gift to Sheldon. Das muss man mal eingeben. 15 Millionen Aufrufe im englischen Original. Die deutsche Synchronfassung, der Ausschnitt hat auch, sehe ich gerade, 64.000 Aufrufe. Und das habe ich mir nochmal angeschaut. Das ist, gilt auch bei den Machern und unter Fans als die beste Szene überhaupt. Also ganz oben im Ranking. Sie ist aber auch wirklich grandios. Ich habe es mir dann eben nochmal angeschaut, dann eben auch auf Englisch. Und man kommt aus dem Lachen nicht mehr raus. Es ist grandios gespielt, super geschrieben, ein super Gag. Es geht halt darum, dass Sheldon ein Geschenk für Penny zu Weihnachten besorgen muss, sich Gedanken macht, weil er bekommt von ihr ja auch was geschenkt. Und sie schenkt ihm zuerst eine kleine Pappschachtel und er öffnet sie und ist freundlich überrascht, dass da drin eine Serviette liegt und denkt sich wahrscheinlich innerlich, was ist denn das für ein Geschenk? Und sie sagt, dreh es doch mal um. Und er dreht sie um und dann ist dort eine persönliche Grußbotschaft von Leonard Nimoy hinterlassen, der bei ihrem Café war und das für Sheldon auf die Serviette geschrieben hat. Sheldon ist kurz vorm Herzkasper, weil er eine Reliquie in der Hand hält. Und als sie ihm dann auch noch sagt, entschuldigend, dass sich Leonard Nimoy natürlich mit der Serviette den Mund abgewischt hat, flippt Sheldon komplett aus, denn nun ist er Besitzer der DNA und wäre in der Lage, Leonard Nimoy zu klonen. Und das übertrifft natürlich all seine Erwartungen und er überschüttet Penny dann mit Geschenkkörben und weil sie etwas überrascht vor diesem Berg an Geschenken steht, sagt er, ja stimmt, du hast recht, es ist viel zu wenig für dieses Geschenk. Und dann kommt die schönste Geste, die ein Sheldon Cooper eigentlich fähig ist zu geben, eine Umarmung. Er umarmt in seiner linkischen Art zum ersten Mal Penny. Ich sehe es aber gerade vor mir, die läuft hier gerade ab. Und natürlich sind alle überrascht, dass Sheldon so nah an jemanden herangeht, was er eigentlich niemals tut.
Und damit sind wir, glaube ich, an dem Punkt, wo wir die, die die Serie nicht so gut kennen, mal mit in das Big Bang Boot holen sollten.
Ja, stimmt.
Machen wir
Wiki. Es soll Leute geben, die das nicht gesehen haben.
Wiki und die starken Fakten, Fakten, Fakten.
The Big Bang Theory. 279 Folgen in 12 Staffeln. US-amerikanische Sitcom von 2007 bis 2019. Produziert für CBS von Warner Bros. Television und Chuck Lorre Productions. Erdacht von Chuck Lorre und Bill Prady. Schauspieler: John Galecki, Jim Parsons, Kaylee Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayar, Melissa Raj, Mayim Bialik, Kevin Sussman und vielen anderen. Musik: Bare Naked Ladies. Auf DVD und Blu-ray erhältlich. Die Serie The Big Bang Theory ist eine US-amerikanische Sitcom, die von 2007 bis 2019 ausgestrahlt wurde und sich um eine Gruppe brillanter Wissenschaftler und ihre sozialen Interaktionen dreht. Im Mittelpunkt stehen die Physiker Dr. Leonard Hofstadter und Dr. Sheldon Cooper, die zusammen in einer WG in Pasadena, Kalifornien leben. Beide sind hochintelligent, aber sozial oft unbeholfen. Ihre Nachbarin Penny, eine attraktive, aber weniger akademische Kellnerin, bringt frischen Wind in ihr Leben und entwickelt eine enge Freundschaft sowie später eine Beziehung mit Leonard. Weitere zentrale Figuren sind der Ingenieur Howard Wolowitz, der Astrophysiker Raj Kutrapali und später die Neurobiologin Amy Farrah Fowler sowie die Mikrobiologin Bernadette Rostenkowski. Die Serie kombiniert humorvolle Alltagssituationen mit wissenschaftlichen Themen und Popkulturreferenzen. Insbesondere zu Comics und Science-Fiction. Sheldons exzentrisches Verhalten, geprägt von pedantischen Eigenheiten und sozialer Unbeholfenheit, sorgt für viele komische Momente. Die Handlung entwickelt sich über die 12 Staffeln hinweg von den anfänglichen Freundschaften hin zu romantischen Beziehungen und persönlichem Wachstum der Charaktere. Die Serie thematisiert Freundschaft, Liebe, Karriere und die Herausforderungen, als Nerd in der modernen Welt zu navigieren. Mit ihrem einzigartigen Humor und liebenswerten Charakteren wurde The Big Bang Theory ein globaler Erfolg und prägte die Popkultur nachhaltig.
So, jetzt weiß aber auch wirklich jeder Bescheid, worum es geht. Und auch in unserem Wiki und die starken Faktenbeitrag wurde ja auch erwähnt, dass diese Serie auch eine Entwicklung für die Charaktere darstellt, was garantiert zum Erfolg mitgeholfen hat.
Ja. Und Sheldon, da wurde ja auch, oder kann man spekulieren und überlegen, warum ist der so? Ist der einfach nur schräg oder steckt da auch ein gewisses Krankheitsbild, ein Syndrom hinter?
Ja, auch darüber gibt es ganz viele Diskussionen.
Ja.
Die Macher weisen das komplett von sich. Also sie haben niemals vorgehabt, irgendeine Form von Autismus ihm aufzuerlegen. Also es hat es in keinem Drehbuchentwurf jemals gegeben, dass man diese Figur so beschrieben hat. Aber man muss dann sagen, dass Jim Parsons schon natürlich an so etwas gedacht hat und sich damit beschäftigt hat, weil er auch in der Vorbereitung unglaublich akribisch ist, hat quasi auch schon ein bisschen was Sheldonhaftes. In Making-of sieht man ihn oft auch im Hintergrund der Aufzeichnungen mit so kleinen Karteikarten herumrennen. Er hat für alle seine, ja auch meist sehr schwierigen Texte, weil er ja doch sehr wissenschaftlich manchmal daherreden muss, sich Karteikarten mit diesen Texten gemacht und die gebüffelt und immer wieder kurz vor den Aufnahmen sich angeschaut. Und natürlich hat er gewisse Züge, die man autistischen Krankheitsbildern zuordnet, auch übernommen, ohne aber jetzt auch wirklich zu sagen, ich spiele einen Autisten. Er hat sich hier einfach nur angeeignet. Und natürlich, Presse und Co. hat natürlich irgendwann mal nachgefragt, ist das so? Oder ist das so gedacht? Und dann haben sie eben gesagt, nein, von unserer Seite aus nicht, denn wir wollten natürlich Diskussionen vermeiden, die aufkommen würden, wenn man eben behauptet, Sheldon wäre ein Autist, hätte dieses und jenes, dann gibt es halt immer wieder Leute, die sagen, nee, das kann man so nicht zeigen, das ist in der Form nicht richtig, da übertreibt ihr oder sonst was. Und solchen Diskussionen wollten sie halt entgehen und haben das nie als Krankheitsbild bezeichnet.
Was ich verständlich finde.
Aber trotzdem ist es positiv aufgenommen worden, weil natürlich dann über diese Krankheitsbilder gesprochen wurde. Und insofern haben sie auch ein bisschen ja diese Krankheit nochmal ins Gespräch gebracht, ein bisschen für Aufklärung gesorgt, weil man eben dann nicht, also man hat über den Umweg Sheldon Cooper über diese Krankheit berichtet.
Und das fand ich auch zum einen geschickt, dass man es nicht thematisiert hat, denn gerade bei einer Unterhaltungsserie kann das schwierig werden, gerade auch was öffentliche Diskussionen angeht, die in den letzten Jahren ja übersensibel waren häufig, aber man kann in ihm etwas erkennen in Richtung Autismus. Da gibt es ja auch ein größeres Spektrum an Ausprägungen. Mhm. Und das hat auch, glaube ich, viele Leute, die wenig normativ sind, das hat die auch so ein bisschen unterstützt und denen gezeigt, ja, guck mal, du kannst auch mal ein bisschen schräg sein, du kannst auch mal von der Norm und vom Mainstream abweichen und trotzdem, du hättest vielleicht die Möglichkeit, oder jedenfalls ist sie für dich nicht ausgeschlossen, auch etwas Besonderes zu schaffen, so wie es eben bei Sheldon hier ist. Und ich glaube gerade, dass so viele schräge Typen, das ist ja nicht nur Sheldon, ja, also wenn jemand sich 6 Staffeln lang, glaube ich, nicht traut, in Gegenwart von Frauen zu sprechen, ist das auch schon schräg. Und ja, also die Schrägen sind hier die Sympathieträger.
Du meinst Kotrapatri, ne?
Raj. Raj. Mhm. Der ja, ein Problem damit hat, in Gegenwart von Frauen selbstbewusst zu sein. Er spricht eben lange nicht.
Genau, und vor allem der Auslöser, warum kann er auf einmal mit Frauen sprechen, ist ja dann, wenn er Alkohol trinkt.
Ja.
Ich glaube auch ein Fakt, den man heute wahrscheinlich, wenn man sowas drehen würde, auch nicht unbedingt nochmal so schreiben würde.
Ja, aber jedenfalls hat man es getan und das war dann der Punkt, an dem sich das dann gedreht hat. Was ich sagen wollte, also in meinem Kabarett-Sachen und in Geschichten, da sage ich häufig, formuliere ich das häufig so, ich sehe gern gerade auf das Schräge. Und das ist, glaube ich, in dieser Serie gegeben, dass die schrägen Leute, dass gerade die interessant, lustig und sympathisch sind. Und das ist für mich immer schon bei der Serie ein ganz wichtiger Punkt gesehen, der die Serie grundsätzlich für mich sympathisch, interessant und dann aufgrund ihrer Weise, auch ihrer Schreibweise, Erzählweise auch witzig gemacht hat. Mhm. Ja, ich kam gerade drauf, weil du sagtest, Sheldon hat da Penny umarmt. Und bei vielen autistischen Ausprägungen ist es ja so, dass Körperkontakt vermieden wird und unangenehm ist den Leuten. Deswegen kam ich da jetzt auch drauf. Ne? Das könnte so ein Hinweis sein, dass Sheldon im autistischen Spektrum zu verorten ist. Ja, das war mein.
Ja, und so haben eben viele Figuren auch in der Serie halt diesen kleinen Handicaps im sozialen Umgang mit anderen. Ne? Ob es eben Raj ist, der nicht mit Frauen sprechen kann anfangs, oder ein Wolowitz, der in der ersten, zweiten Staffel, ja, man kann schon sagen, recht frauenfeindlich daherredet, weil er eben dringend eine Liebesbeziehung sucht und sich dann so ganz merkwürdig macho-mäßig in seiner unbeholfenen Art darstellt.
Großartig finde ich seine Mutter, die man nie sieht, die aber immer nur aus dem Hintergrund schreit, dominant schreit und ihn beherrscht und großartige Figur. Das ist bei den Peanuts, die Lehrerin, die man immer nur als Posaunensound sprechen hört.
Genau. Stimmt.
Sie spricht auch verständliche Worte und Sätze, ist aber eigentlich nur eine völlig überzeichnete Stimme und man sieht sie nicht. Das ist eine meiner Lieblingsfiguren da drin. Ich mag die schrägen Typen.
Und wie gesagt, so eine Figur wie Wolowitz hat sich ja eben wie alle anderen Figuren über die Staffeln total verändert, was er auch in Interviews dann gesagt hat, weil das wäre ihm auch, sagt er, zu eintönig gewesen, immer diese eine stereotype Figur zu spielen, über alle Staffeln hinweg. Nee, der macht eben auch eine menschliche Entwicklung mit und das war ja auch der Clou der Serie, dass nach und nach neue Figuren in das feste Ensemble hinzugekommen sind, als neue Hauptfiguren. Und das Thema der Nerdigkeit, jeder eher nicht in Beziehungen verhaftet, mit anderen Dingen beschäftigt. Ja, sie kommen alle mit den Jahren dann doch zu Beziehungen und dadurch zu ganz anderen Themen, ganz anderen Verstrickungen und eben neuen Figuren, die Serie immer wieder belebt haben.
Was sich auch im Endbild des Intros niederschlägt.
Genau, kommen wir doch jetzt mal zum Intro.
Du hast meine Brücke bemerkt. Denn am Ende des Intros, da steht immer ein Gruppenbild. Das Gruppenbild der erweiterten WG. Ja, und am Anfang sind da nur Leonard, Sheldon, Penny, Raj und Howard zu sehen. Und dann ab Staffel 6 bis zum Ende hin sind es dann 7 Personen. Ja, eine gewisse Entwicklung ist da immer drin, außer bei Howard, der immer links außen auf dem Boden sitzt und die Beine nach vorne V-förmig ausgestreckt hat. Mhm. Aber na, du hast gerade schon gesagt, seine Entwicklung fand ja auch innerlich statt.
Mhm. Ja. Ja, und sie sitzen immer zusammen und essen, was ja auch ein wiederkehrendes Motiv ist oder ein Grund, warum man sich auch ständig in dieser WG trifft. Man quatscht zusammen, spielt zusammen, und isst eben Fast Food.
Ich wollte gerade sagen, man isst Fast Food.
Genau, Fast Food, ja.
Also Staffel 1 ja ist chinesisch oder asiatisch. Ja. Staffel 2 Pizza, also italienisch. Staffel 5, das kann ich nicht so erkennen. Das ist also für mich nicht so deutlich erkennbar. Mhm. Staffel 6 bis 12, da ist es so gemischt. Und wenn man genau hinsieht, sieht man, dass es eher asiatisch ist. Das sind diese To-Go-Boxen, wo die Stäbchen drin stecken.
Ja, und das ist übrigens auch wirklich individuell angepasst. Also die Darsteller mussten da jetzt nicht irgendwas essen, was, ich sag mal, die Requisite dahingestellt hat, sondern individuelle Wünsche wurden berücksichtigt. Also jeder hatte wirklich etwas vor sich stehen, auf das er auch wirklich Lust und Appetit hatte, was er dann auch einfach wirklich essen kann, ohne so tun zu müssen, dass man das mag oder auf sowas steht.
Ja, wahrscheinlich gab es einen Food Diversity Beauftragten.
Das kann sein. Also man achtet ja wirklich mittlerweile auf alles.
Ja, aber bei Staffel 5, ich habe gerade noch mal vergrößert, da ist es auch asiatisch, aber nicht so üppig gedeckt. Also so üppig bestückt der Tisch wie in Staffel 1. Mhm. Aber das sieht man auch asiatisch aus. Aber es ist nicht viel. Es sind diese To-Go-Boxen, ja.
Ja, hier steht es auch. Der Requisiteur Scott London, der bereitete den Großteil des Essens bei den Aufnahmen zu und achtete auf die Präferenzen jedes Darstellers. Auch getränketechnisch alles. Ich habe hier so ein schönes Foto, wo man einmal der Tisch von oben fotografiert worden ist. Mhm. Und da kann man die einzelnen Sachen sehen und sieht auch, dass es wirklich alles unterschiedlich ist. Alles dabei.
Ja, und ich glaube, das ist jetzt, wir sind jetzt so dabei, uns aufs Intro hinzupirschen, mhm, nachdem wir so ein bisschen die Grundlage für das Intro-Verständnis im Groben gelegt haben. Vielleicht ist das gut, mal eben zu sagen, liebe Leute, wir machen mal eben hier
die Sollbruchstelle.
Da wir das Musikstück aus rechtlichen Gründen nicht in Gänze spielen dürfen, verlasst ihr kurz den Podcast, hört euch das Ganze im Internet an und kommt dann bitte wieder zurück.
Und jetzt fällt mir auf, obwohl ich mich dann frage, warum denke ich so, dieses Intro ist ja einfach ein Song. Mhm. Aber eigentlich ist es ja auch dann nicht irgendwas Besonderes, denn viele Intros haben einen richtigen Song als Intro. Aber hier fiel mir es immer so auf, dass bei denen einfach ein Lied komplett gespielt wird. Mhm. Komplett natürlich auch nicht ganz, aber man hört einfach, irgendwie ist das für mich so ein Song-Song. Keine Ahnung.
Song-Song?
Ja, der könnte halt auch woanders laufen, sagen wir mal so.
Ja.
Ja, dann könnte man auch, der könnte schon mal woanders stattgefunden haben, vielleicht. Und dann hat man ihn dafür verwendet.
Ja. Ja, gibt es auch in der Werbung, ne, diese sogenannten Company-Songs. Coca-Cola hat ja immer wieder Langnese. Und ja, und bei Serien, ab und zu gibt es ja auch ein Intro, wo dann wirklich ein Song ist, wo man denkt, ja, der könnte auch für sich stehen. Ich glaube, das ist ja auch so. Er fällt mir hier ein, A Cold für alle Fälle. Ne? Mhm. Wir erinnern uns.
Genau.
Oder Golden Girls, wenn wir mal in den 80ern bleiben. Oder King of Queens, wir hatten es gerade.
Ja, ist auch ein Song.
Ja. Auch ganz interessant. In der ersten Staffel oder bis in die zweite war es ein ganz anderes Intro, ähnlich wie bei Monk, das dann von diesem Song-Intro abgelöst wurde. Ja, aber dann bis zum Ende war dieses Song-Intro da. Mhm. Und ja, Song-Intros, die macht natürlich, die sind dann noch ein bisschen persönlicher und bringen so eine Grundstimmung, man groovt mit. Und sie haben Ohrwurmqualität. Das ist ja auch nicht zu. Ne, das ist ja auch der Grund für Company-Songs. Ne? Ich kann jetzt noch singen. The Guys in the Sunshine. Ja. Oder du bist der hellste Stern an meinem Horizont. Merci, Schokolade. Ich weiß gar nicht, ob der Text genau stimmte. Oder Coca-Cola oder McDonald's. McDonald's ist einfach gut. Entschuldigung, ich hab's nun mal noch im Ohr.
Ja, klar.
Aber das ist auch, denke ich mal, ein großer Vorteil von Songs als Intro-Musik.
Ja. Und bei Big Bang und die ist sich halt wie so ein Ohrwurm einbrennen. Und The Big Bang Theory war eben auch so ein Intro, was sich eingebrannt hat, das man immer wieder gerne gehört hat, weil es ja auch, es ist ja kein überlanges Intro. Das würde man heute vielleicht auch da nicht wegskippen, sondern sich einfach nochmal geben.
20 Sekunden.
Eben, genau. Und ich hatte gelesen, die Bare Naked Ladies, die diesen Song ja entwickelt haben extra, das war eben kein fertiger Song, die hatten vorher, als die Anfrage kam, überhaupt gar keine Lust dazu. Also sie mussten überredet werden. Und dann kam halt irgendwann die erste Version des Songs ins Studio und laut den Machern war es dann quasi eigentlich auch schon die finale Fassung. Mhm. Also sie haben sie eigentlich genau so übernommen, kleinste Änderungen vielleicht noch, wahrscheinlich welche Strophe genommen wird, welche Länge. Aber eigentlich hatten sie eine Version komponiert und die war es dann.
Und wie die gemacht ist, da gucken wir gleich. Vielleicht ein Wort zu den Bare Naked Ladies, das ja heißt splitternackte Damen, könnte man es ja vielleicht übersetzen.
Ja.
Die Gruppe kommt übrigens aus Kanada. Mhm. Ich kannte sie nicht besonders gut. Ich habe natürlich das Intro gekannt. Ich habe das jetzt nachgelesen und auch einiges gehört und mir Videos angesehen. Gefällt mir richtig gut. Ja, gilt so als Comedy-Rock. Also sie kommen auch aus dem Bereich Verbindung von Comedy und Musik. Und aber auch musikalisch, wirklich gut, wirklich gut. Mhm. Tolle Ideen, Melodien, toll produziert, es klingt gut. Die machen Spaß, auch die zu sehen auf der Bühne. Also ich werde die jetzt öfter mal hören, gucken. Also gefällt mir.
Also die Intro-Musik ist dann in der ungekürzten Fassung auch 2011 auf ihrem Album erschienen. Hits from Yesterday and the Day Before.
Ja, ist auch auf YouTube auch eine Live-Version zu sehen, wo sie es auch komplett dann spielen. Klingt auch live gut. Live übrigens ein bisschen langsamer als im Intro zu Big Bang Theory.
Ja, langsamer ist gutes Stichwort. Bevor ich das vergesse, das hatte ich auch gelesen als Fakt. die Ausstrahlungen der Folgen auf Pro7 werden geringfügig schneller abgespielt. Also original geht 22 Sekunden, bei Pro7 dann 21 Sekunden. Das entspricht einer 4,5%igen Temposteigerung, was sich auf die Tonhöhe des Songs auswirkt. Und dies entspricht pro Monat, haben sie im Januar 2021 getestet, bei 175 Folgenausstrahlungen 3 Minuten eingesparter Sendezeit.
Machen die das denn bei allem, was sie ausstrahlen, dass sie schneller ausstrahlen?
Ich habe keine Ahnung, warum die das gemacht haben. Ich kann mir kaum vorstellen, dass da wirklich so eine Absicht bei war, um irgendwas einzusparen, wenn es ja so minimal ist.
Ja.
Keine Ahnung, vielleicht war das auch irgendein Transferfehler. Ich habe da nicht Näheres erfahren können.
Aber man hat es häufig, dass Sachen, die als Film gedreht sind, dass die bei der Übertragung auf Fernsehformat etwas schneller und höher sind. Also Kinofilme laufen häufig im Fernsehen etwas schneller. Ich habe das aus musikalischen Gründen auch gemerkt, dass es einen halben Ton höher ist.
Genau, ist bei fast allen DVDs der Fall. Und nee, ich glaube bei allen DVDs, bei dieser Formatumwandlung, sind die Filme kürzer als im Kino.
Ja.
Das heißt, sie sind wesentlich schneller, was sich eben auch auf Tonhöhen auswirkt. Ja. Für alle Filmfreunde, die es noch nicht wissen, wenn man auf Blu-ray umsteigt, da ist es wieder das Kinoformat. Und deshalb laufen die Filme auf Blu-ray, haben die immer eine längere Laufzeit. Was Guter sich Hinweis. Sogar eklatant auswirkt bei Filmen, die eine große Überlänge haben, da sind das doch schon einige Minuten, die man quasi länger diesen Film schaut. Obwohl nichts Neues eingefügt wurde. Einfach nur das Tempo.
Dann gucke ich der mit dem Wolf-Tanz lieber weiter auf DVD.
Ja, da bist du ja eher fertig.
ein guter Hinweis. Du kannst das also offensichtlich noch viel besser erklären als ich.
Ja, das Technische habe ich jetzt nicht auf der Pfanne. Ich habe es schon mehrfach gelesen, aber das ist dann auch Insider-Nerd-Wissen. Das könnte uns Sheldon sehr gut erklären.
Ja, und das nervt manchmal auch.
Wie er dazu steht.
Denn die Sprecher sind ja auch, die Stimmen sind höher, die Musik ist höher.
Ja, wenn es auffällt, ist es dann doch leider blöder.
Ja.
Ja.
Wie kam es darauf?
Ja, zur Musik.
Ja. Stichwort Tempo ist bei der Musik auch ein ganz entscheidender Fakt. Ja, denn dieses Intro mit der Musik von den Bare Naked Ladies arbeitet unter anderem mit dem Spiel mit Tempo, und zwar auf Bild- und Tonebene. Und deswegen, ja, könnte man sagen, das ist, Tempo ist hier ein entscheidender Faktor. Aber grundsätzlich, erstmal vorweg, so nerdig die Serie ist, das Intro, jedenfalls was die Musik angeht, ist ziemlich klassisch. Das ist überhaupt nicht nerdig, auch nicht experimentell oder wegweisend oder irgendwie anders aus dem Rahmen fallend. Nein, das Intro ist musikalisch, und das darf man jetzt nicht falsch verstehen, das ist musikalisch klassisch. Das heißt nicht, dass es beliebig oder belanglos ist. Im Zusammenspiel mit dem Bild, dem Video, ist es eine wunderbare Kombination, und das war genau die richtige musikalische Entscheidung, beziehungsweise die Entscheidung, das Intro so unter anderem mit dieser Musik zu gestalten. Ja, wollte ich das jetzt mal sagen, wie ich das meine?
Bin gespannt.
Wir hatten gerade doch schon, die Sollbruchstelle hatten wir gerade schon. Das heißt, wir gehen jetzt mal davon aus, dass das alle im Kopf haben oder im Ohr haben oder vielleicht zwischendurch auch wissen, wo sie es doch mal nachhören könnten. Denn der Song hat zwei Teile. Der erste Teil ist eine recht freie Einleitung. Und da heißt es erst im Text: A whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 40 billion years ago, expansion started. Wait. Moment mal, jetzt kommt was anderes. Jetzt ergänzen wir das mal. Unser gesamtes Universum befand sich in einem heißen, dichten Zustand. Dann begann vor fast 14 Milliarden Jahren die Expansion. Moment mal. Also bis zum Moment mal ist das Ganze ruhig, ein ruhiger musikalischer Erzählton. So, das ist bis dahin. Ja, eine gewisse musikalische und inhaltliche, textliche Einleitung. Und dann kommen Wait, Moment mal, dann kommen Beispiele dafür. The autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we build a wall, we build the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery, that all started with a big bang. Zu Deutsch, die Erde begann sich abzukühlen, die Autotrophen begannen zu sabbern. Ihr wisst natürlich alle, was Autotrophen sind. Die Neandertaler entwickelten Werkzeuge, bauten eine Mauer, wir bauten die Pyramiden. Mathematik, Naturwissenschaften, Geschichte, das Geheimnis entschlüsseln. Das alles begann mit dem Urknall. Bang. So, und ab der Stelle, wo diese Beispiele kommen, ab The Earth began to cool, da ändert sich auch die Musik. Es zielt alles auf das Bang am Schluss hinaus und interessanterweise der Höhepunkt der Evolution, die sich erstreckte vom Big Bang bis heute, der Höhepunkt ist diese Serie, ist diese Clique rund um die WG mit Leonard und Sheldon. Denn an der Stelle, am Ende dieser Entwicklung, wird das Bild dieser WG eingeblendet oder dieser Clique rund um diese WG eingeblendet. Ja, und musikalisch, wir kommen sicherlich gleich nochmal auf das, was zu sehen ist, denn das ist schon einzigartig, wie das hier gemacht ist. Musikalisch, dieser zweite Teil, The Earth Began to Cool, The Autotrophs Began to Drool, Neanderthals, ja, also wo diese Aufzählung kommt, die ist sehr, sehr klassisch. Denn was da musikalisch passiert, ist nichts anderes als eine Kadenz. Was ist eine Kadenz? Eine Kadenz ist eine Abfolge von Akkorden, eine sehr einfache, reduzierte, eng umrissene Abfolge von Akkorden, die aber die Tonart ganz klar bestätigen. Das ist so der Kern der Harmonie in der Musik, wenn wir jetzt an die klassische tonale Musik denken. Die Kadenz ist das, was Bestätigung bringt und deswegen häufig auch am Schluss von Sinfonien kommt. The Big Bang Theory. Du sagst, wenn es zu leise ist, das Klavier, ne? Weil ich die Kopfhörer auf habe, kann ich das selbst nicht mehr so richtig einschätzen, weil die das Klavier nicht über den Kopfhörer.
Mach's ruhig ein bisschen lauter, wenn es geht.
Okay, das geht. Lauter geht immer. Ich bin Schlagzeuger. Lauter geht immer. Was wir hier haben, ist eine etwas erweiterte Kadenz. Also hier nicht drei Akkorde, sondern vier. Nach dem Grundakkord kommt noch mal eine kleine Variante des Grundakkordes. Dass wir dann vier Akkorde haben. Und diese Abfolge, das ist ein absoluter Klassiker, auch in der populären Musik. Das haben wir an so vielen Stellen. Ich habe da mal ein paar Beispiele rausgesucht, um zu zeigen, dass diese Harmoniefolge, die hier immer und wieder gespielt wird, dass das ein absoluter Klassiker ist. Und was aber, wie gesagt, nicht heißt, dass das banal, belanglos oder uninteressant ist. Nein, manchmal muss man als Musiker sich für einen Klassiker entscheiden. Gerade wenn es auf der Bildebene eher ungewöhnlich zugeht, dann ist es häufig besser, auf einer anderen Ebene etwas Bekannteres, was nicht auch so ungewöhnlich ist, zu setzen. Und mal Beispiele für Musik, die auf diesem Harmonieschema basiert. Das wäre zum Beispiel, wir kennen es alle. 1, 6, 4, 5 ist die Harmoniefolge. 1, 6, 4, 5. Übrigens hatte Elton John damals mit dem Lied Stress, denn die Erfinder von dem Song Speedy Gonzales, die haben da geklagt, das wäre zu ähnlich. Und seitdem hat er den Refrain mit dem langen La 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 nur noch immer kurz gesungen, hat das Publikum nur noch das lange La singen lassen, um das zu umgehen. Aber die Harmoniefolge ist hier genau die gleiche. Anderes Beispiel für die gleiche Harmoniefolge. Diana Ross. Erste Stufe, sechste Stufe, vierte Stufe, fünfte Stufe. 1, 6, 4, 5. Genau das gleiche Harmonieschema. Oder, wenn wir weitergehen, Bruce Springsteen, Hungry Heart. Erste Stufe, sechste Stufe, vierte Stufe, fünfte Stufe. Also auch hier ganz klassische Akkordfolge mit dem einen ergänzten Akkord. Genau wie es bei den anderen ist. Oder, ach, ich könnte noch so viel weiter. Stand by me. War das nicht auch Filmmusik?
Ja, klar.
Erste Stufe. Sechste Stufe. Tonika-Parallele, wenn man es funktionsharmonisch sieht. Vierte Stufe. Fünfte Stufe. Erste Stufe. Also auch hier 1, 6, 4, 5. Oder ich muss es bringen. Ich konnte es mir nicht verkneifen. Ich muss es bringen. Erkannt?
Ja, aber ich kann es dir nicht benennen.
Du hast es verdrängt. Du hast es verdrängt. Last Christmas I gave you my heart,
ja,
but the very next day you gave it away. This year to save me from tears. Ich kann das nicht auswendig. Nein, nein. I gave it to someone special. La 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 la. Also du kannst dann solche Lieder auch übereinander legen mit dem gleichen Harmonieschema. Ja. Du könntest da ein Merch machen und die würden zusammenpassen, wenn das Tempo ungefähr stimmt natürlich. Ne? Ich habe hier noch mehr. Every Breath You Take beruht auch auf diesem Harmonieschema. Und es gibt auch Serien. Wir wollen ja zur Serie wieder zurückkommen. Es gibt auch einige Serien, die darauf basieren. Zum Beispiel, den lasse ich mir für gleich. Gehen wir nach Deutschland. Mhm. Die Wiecherts von nebenan. Ja, der Martin guckt gerne die Wiecherts von nebenan. Wenn es hell draußen ist, sonst ist es ihm zu gruselig, da muss man auch sehen, das ist ja auch ein Teil der Seelenhygiene. Die Wiecherts von nebenan, genau dasselbe Harmonieschema. Erste Stufe der Akkorde, sechste Stufe, vierte Stufe, fünfte Stufe. Ja, genau das. Oder wir können noch über den Teich gehen und in eine andere, sehr dramatische Serie springen. Ich spreche natürlich vom Love Boat. Erste Stufe. Sechste Stufe. Ein bisschen langsamer. Vierte Stufe. Und ihr ahnt es schon. Fünfte Stufe. Ja. Manchmal wird auch dieses Harmonieschema, und jetzt wird es ein bisschen abgefahren, auch nur am Ende oder am Anfang oder zwischen den Strophen eines Liedes eingebaut. 'Cause baby, all my life I will be driving home to you. 'Cause I'm the unknown stuntman that makes the Martin look so fine. Ba 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 dam bam ba ba da ba dam, das ist die Sendung mit der Maus. Das ist also so eine Harmoniefolge, Kadenz, die nochmal ein Musikstück sehr schön zu Ende bringt oder eröffnet oder an Übergangsstellen Sicherheit schafft. Und das haben wir auch bei diesen drei genannten Serien, das ist unabhängig vom Genre. Und wir haben das damals ja auch kurz thematisiert bei Ein Colt für alle Fälle, dass der ja im weiteren Verlauf eine etwas ungewöhnliche Harmoniefolge hat, die aber dann durch diese sehr bekannte und beruhigende Harmoniefolge wieder abgefangen wird. And I jumped from a dirt building and I broke my brand new car. Ja, das ist dann eine etwas ungewöhnliche Harmoniefolge. Aber dann, 'cause I'm the unknown stuntman that makes Clint Eastwood look so fine. Und diese Folge beruhigt das Ganze wieder. Also diese Harmoniefolge, diese Kadenz oder erweiterte Kadenz, das ist so ein Basic, ein Urelement, und das ist jetzt schon mein Verbindungselement, das ist so ein Urelement der Musik. Und hier im Intro von Big Bang Theory wird es auch als Urelement genommen, das die Evolution vorantreibt. Mhm. Ja, das wird immer wiederholt, ohne dass es irgendwohin entwickelt. Ja, die Evolution ist eine Entwicklung, aber die Musik geht nicht in irgendwelche ungewöhnlichen klanglichen Sphären und franzt total aus und ist hinterher nicht mehr erkennbar und beliebig, sondern sie bleibt bei den Basics. Sie bleibt im Prinzip bei dem Anfang von allem. Und dann läuft das ganze Ding mit diesem Harmonieschema immer weiter durch. Und das spielen wir noch einmal an und dann sollten wir darauf eingehen, was man sieht. Zu dieser Musiksequenz. 1, 6, 4, 5, 1, 6, 4, 5, 1, 6, 4, 5, Bang 1. Ja, das gibt dem Ganzen so einen Halt, so eine Gewissheit. Eine Gewissheit über das, was evolutionär passiert, das muss so sein. Ja, und das wird ja auch dargestellt in den Bildern. Und diese Sequenz, die ist schon ziemlich einmalig. Mhm. Möchtest du da was zu sagen?
Ja, es hat einen Schnittgewitter und es werden uns ja Visualisierungen der Meilensteine unserer Evolutionsgeschichte präsentiert, die eben entsprechend des Urknalls explosionsartig uns entgegenfliegen in einem Staccato, dass man eigentlich ab einem gewissen Tempo ja auch gar nicht mehr komplett erfassen kann.
Nee.
Also wenn man natürlich das Intro immer wieder sieht, erwischt man vielleicht mal das eine oder andere Bild, das einem noch nicht aufgefallen ist. Während man über dieses Bild aber nachdenkt, sind schon wieder, ich sag mal, 10 andere vorbeigeflogen.
Ja.
Und man kann eigentlich immer wieder was Neues entdecken. Aber es handelt sich eben um unsere Evolutionsgeschichte.
Ja, und das sind 109 Bilder plus am Ende das Bild der Hauptprotagonisten der Big Bang Theory. Und die Bilder werden immer gezeigt, nur einen Bruchteil einer Sekunde lang, immer mit einem Zoom zur Mitte des Bildes hin. Ja, die werden immer leicht größer, leicht reingezoomt in dem Bild, in dem sehr, sehr kurzen Bild wird reingezoomt, mit Ausnahme des letzten Protagonistenbildes. Da wird nicht gezoomt, das steht für sich. Was auch zeigt, hier ist jetzt diese Montage, diese Collage ist jetzt zu Ende, das hier ist jetzt der Höhepunkt. Wir sind angekommen.
Angekommen, genau.
Am Ende der Evolution, wir sind angekommen bei der Folge für heute. Bleibt sitzen, es geht los. Und unten drunter läuft eine Zeitleiste, wann was passiert ist.
Ja. Auch noch, ja.
Beginnt bei Einzellern, es geht über Amphibien, es geht über die Entwicklung des Lebens. Dann werden gezeigt unterschiedliche kulturelle Leistungen wie die Sphinx, die Pyramiden von Gizeh,
Bauwerke,
genau. Notre Dame, Taj Mahal, schiefe Turm von Pisa. Da Vinci wird auch als Person eingebaut. Ich springe nur in einige jetzt rein. Ne? Dann Tower Bridge, ja, Eiffel Tower, einige Politiker. Einstein muss natürlich auch reinkommen. Mount Rushmore, NASA, auch kulturelle Sachen des 20. Jahrhunderts, Hip-Hop, Handy oder Mobile Phone.
Ja. Wobei man noch sagen muss, während der Dreharbeiten, weiß nicht, Staffel 2, 3, war das iPhone quasi gerade neu auf den Markt gekommen. Hatten sich die Darsteller alle gekauft. Da gibt es so ein paar Fotos, wie sie einen Ausflug machen und sich gegenseitig mit den nagelneuen iPhones fotografieren. Also da war man noch nicht so weit wie heute.
Dass man quasi die Evolution
gefühlt jeden zweiten Monat ein neues Modell kaufen kann.
Ja, die macht keinen Halt. Ja, und diese Collage, die ist, oder Montage könnte man es nennen, ne? Dieses Staccato von Bildern, das ist so schnell, das kann man gar nicht alles erfassen. Es gibt aber, und wir werden es verlinken, es gibt aber auch Videos auf YouTube, die ganz langsam dieses Intro abspielen.
Natürlich dann auch mit entsprechend langsamem Sound.
Und dann kannst du die Bilder alle verfolgen. Und selbst dann ist es noch schnell. Mhm. Ja, aber es lohnt, das mal zu machen. Das macht Spaß. Und dann sieht man vielleicht auch mal Bilder, die man bisher nicht gesehen hat oder erahnt hat. Manchmal denkt man, das war da drin, oder? Vielleicht doch nicht. Vielleicht war es da drin. Ja, aber dann hat man vielleicht schon Bestätigung.
Wäre mal eine gute Quizfrage, ne?
Ja, welches dieser Bilder ist nicht da drin?
Welches ist nicht da drin von den vieren?
Ja. So.
Ja. Hat es auch schon gegeben, wer weiß.
Ja, aber es ist eine schöne Idee, ne? Also, und der Beweis ist mal das Gegenteil, ja. Ja, und zu diesem doch sehr ungewöhnlichen Intro-Teil, da läuft diese Musik, die auch recht schnell, aber nicht extrem schnell ist. Was aber beschleunigt ist in diesem Intro-Teil, in der Musik, das ist die Abfolge, das Tempo der Abfolge dieser Akkorde. Es ist übrigens G-Dur. Wenn man das Tempo dieser Akkorde mal bestimmt, also das Tempo des ganzen Intros sind 162 Schläge pro Minute, das Tempo der Akkorde ist die Hälfte. 81, ich sag mal, Chords per Minute, also CPM. Das ist das Tempo, also 81, wenn man nur die Akkordwechsel nimmt. Ja, während in anderen das viel langsam ist, also bei, nee, das lasse ich mal am Schluss. King of Queens ist das Tempo der Akkordwechsel 45 Schläge pro Sekunde. Aus dem letzten, das ist dann doppelt 90. Genauso bei Ein Colt für alle Fälle. Übrigens exakt dasselbe Tempo wie King of Queens, Ein Colt für alle Fälle. Sehr, sehr ähnlich die beiden Intros beim Tempo und bei der Harmonik am Schluss. Sendung mit der Maus, auch ganz ähnlich. 94 Schläge pro Minute und Akkorde, die Hälfte meistens der Wechsel. Love Boat, 30 Akkordwechsel pro Minute. Das ist so langsam. Und die Wiechert es noch mal langsamer. 20 Akkordwechsel pro Minute. Dum, 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 da, 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 dum, wechselt. Aber hier bei Big Bang haben wir 81 Akkorde pro Minute. Und das ist dann schon eine etwas höhere Schlagzahl. Das ist ähnlich wie bei Diana Ross, Why Do Fools Fall in Love. Das ist ungefähr das gleiche Tempo, aber auch ungefähr die gleiche Schlagzahl, was die Akkordwechsel angeht. Also, die Musik, die macht dieses, ja, unaufhaltsame Rollen, stellt die dar. Mhm. Was die Evolution ja ist, jedenfalls der Aussage hier nach im Intro. Und dieses unaufhaltsame Rollen, das hörst du dann in der Musik, dadurch, dass die Akkorde immer in dieser grundlegenden Einfachheit und Klarheit nacheinander abfolgen. Ich spiele es jetzt mal ganz einfach. Das ist immer das. Und das ist keine Avantgarde, das ist klassisch. Aber ich finde, das war genau die richtige Entscheidung hier. Denn wenn ich auch das Intro mal übertrage auf die Serie selbst. Ja, wir haben die schrägen Typen, aber wir haben auch die überdauernden, grundlegenden menschlichen Probleme. Die Eigenheiten des menschlichen Miteinanderlebens. Hm. Denn worum es da geht in den Folgen, das sind häufig Dinge, meistens Dinge, die... Ja, banal, es klingt so negativ, die aber einfach menschlich sind. Ja, geht um Liebe, wie kann ich Freundschaft pflegen, wie kann ich Missverständnisse vermeiden, wie kann ich Missverständnisse ausbaden. So ungewöhnlich die Charaktere sind, das, womit sie sich auseinandersetzen, ist das normale Leben. Und dadurch entsteht ja auch die Spannung. Und so entsteht auch die Spannung hier im Intro. Wir haben diese Bildebene, die sehr ungewöhnlich ist, diese Bilder, Collage, tak, 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 in hohem Tempo, aber auf der Musikebene ein ganz bestechendes, rollendes Harmonieschema, das zu einem ganz klar definierten Ende führt, zum Schnittpunkt zwischen Intro und Staffel. Und das, finde ich, ist schon sehr, sehr schön so gemacht und das hat seine, sehr schön gemacht. Da lassen wir den Punkt da stehen. Ach, guck mal, jetzt habe ich eben vergessen, die Beispiele für Kadenz in der Popularmusik. Zum Beispiel da, da, da. Da, 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 du liebst mich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, oder Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Immer nur Kadenzakkorde, ganz, ganz einfach. Ja, aber gut, habe ich vergessen.
Ja, man kann halt sofort mitsingen.
Ja,
ne? Prägt sich halt
das
ein.
Ist es ja auch noch, ne? Also wenn ich die Musik zu extrem werden lasse, dann hat der Ohrwurm keine Chance, ja? Aber wir wollen ja, dass die Musik sich auch setzt und dass wir nach Jahrzehnten noch im Ohr haben. Stell dir mal vor, da ist ein Platz, du weißt schon wo. Da schenkt man dir ein Lächeln und sagt... Ja, dann habe ich vergessen, wie es weitergeht. Übrigens, wenn man, das will ich noch mal, haben wir gerade Zeit für Verbrauchertipps? Also wenn man versucht, dieses Harmonieschema zu googeln, da ist ja jetzt immer so ein KI-Vorspann oben auf der Ergebnisseite, ne?
Und dann, ja, wo auch oft sehr viel Blödsinn steht.
Ja, darauf will ich hinaus. Also ich hatte schon viele Beispiele, was diese Harmoniefolge angeht, im Ohr beziehungsweise hinterlegt bei mir. Aber ich dachte, vielleicht findest du noch ein paar weitere Beispiele. Und dann habe ich mal eingegeben, welche Songs basieren auf diesem Harmonieschema, also diesem hier von Big Bang Theory und so weiter. Und dann kamen da Beispiele, die völlig falsch sind. Also, liebe Leute, glaubt es nicht. Let It Be ist ein ganz anderes Harmonieschema als Big Bang Theory oder Last Christmas. Wake Me Up Before You Go Go ist zwar auch Wham, aber ein ganz anderes Harmonieschema als hier, was hatten wir eben, Last Christmas oder Why Do Fools Fall in Love oder Take On Me. Quatsch. Africa von Toto. Null. Hat null damit zu tun. Also, man, ja, so hilfreich KI manchmal ist und ich nutze sie auch gerne da, wo ich sie beherrschen kann. Aber wenn man sich nicht wirklich auskennt, ist das manchmal schwer zu kontrollieren. Das war nur nebenbei. Also, was Musik angeht, sind da häufig ganz, ganz falsche Aussagen dabei. Also, ja, das war nur nebenbei. Das war jetzt der Verbrauchertipp. Da, da. Ja, ach so, ein paar Effekte könnte ich noch erwähnen. Das in der Musik auch Effekte, eigentlich nur zwei. Der erste, den hat man direkt im Ohr. Und das ist die Glocke bei State. A whole universe was in a hot damn state. Und da kommt immer eine Glocke. Und die können wir mal auch eben hören. Kling, ne? Ja. Ist übrigens auch im Outro so. Das Outro ist ja die gleiche Musik, nur ohne Gesang. Auch da kommt das Pling. Anderer Effekt, der hier noch drin ist, das Rauschebecken zu Beginn. Ja, wenn du mit Schlägeln auf einem Becken so wirbelst und wenn das Becken nicht zu dick ist, dann fängt das so an zu rauschen. Ja, das ist doch so ein bisschen geheimnisvoll, passt vielleicht auch hier zum Mysterium der Entstehung allen Seins. Pling. Ne? Und dann das Pling. Und bevor der schnelle Teil beginnt, über den ich jetzt gerade länger gesprochen habe, da haben wir so einen Explosionssound. Ich denke mal, das soll noch mal erinnern an den Big Bang, an die Expansion, die durch die Explosion, wenn es denn eine war, ausgelöst wird. Und das ist dann an der Stelle, kurz bevor dann der Teil beginnt, The Earth Began to Cool, also nach Wait. Das hören wir noch mal. Ich streich mal hier ein. Ja, so ein bisschen synthetischer Sound, ist jetzt nicht aufgenommen worden bei einer Sprengung der Autobahnbrücke in Lüdenscheid. Ist so ein bisschen synthetisch, aber doch klar erkennbar als Explosionssound. Also zu Beginn das Rauschebecken, dann die Glocke oder der Metall-Pling-Sound bei State. Und bevor dann der schnelle Teil beginnt noch einmal. Nein, nicht noch einmal. Da kommt dann der Explosionssound. Und das hören wir noch mal eben. Rauschen. Jetzt kommt das Pling. Explosion. Pow. Ist eher so ein Sound, Explosionssound, wie man den manchmal in Zeichentrick auch hat. Ne? So ein bisschen Tom und Jerry. Und dann kommen keine Effekte mehr. Dann ist nur noch klassische Bandmusik, klassische Akkorde und keine Effekte mehr. Außer am Schluss, dass der letzte Gitarrenton so ein bisschen nach unten rutscht. Das ist aber auch ein Klassiker in der Rockmusik, dass man auf der Gitarre den letzten Ton nochmal so nach unten rutschen lässt. Vielleicht noch abgeschlossen von einem folgenden Schlagzeug. Blap. Kann man das hören?
Ja.
Aber das ist eigentlich kein wirklicher Effekt, der zur Musik hinzugefügt wurde. Das ist ein Teil der Musik. Ja, und so hat auch dieses Intro wirklich eine Evolution von vorne bis hinten, hat aber auch eine Basis. In dem Fall hier der klare Rhythmus, das klare Tempo, das immer gleich ist. Wie viele Schläge waren es? 162 pro Minute, ba, ba, ba. Und das ganz klare, sich immer wiederholende, absolut unspektakuläre Harmonieschema. Aber das Zusammenspiel ist es dann. Und im Zusammenspiel, wie in der Serie selber, ergänzt sich das Ungewöhnliche mit dem
Bodenständigen.
Mein Gott. Also das Ungewöhnliche und das Bodenständige ergänzen sich ja sehr schön zu einem wunderbaren Introwerk.
Ja, und wie wir es ja vorher schon gesagt haben, dieses Evolutionäre ist eben im Bild zu sehen, in der Musik zu hören. Und im Laufe der 12 Staffeln ja auch bei den Personen umgesetzt worden.
Ja, ah, mir fällt noch was ein. Ich habe noch eine schöne Parallele gefunden. Jedenfalls finde ich das. Und ich möchte dir und allen die Gelegenheit geben, das auch so schön zu finden. Oder wenigstens interessant. Die Idee ist grundsätzlich nicht neu. Die Grundidee. Denn es gibt schon einen Song, der genau das gemacht hat. Der hat so eine Zeitleiste, in dem Fall nicht als Video optisch, sondern im Song hergestellt. Eine Zeitleiste im Song mit 118 statt 109 Ereignissen und auch nicht vom Anfang allen Seins, vom Big Bang an, sondern von 1949 an bis 1989. We Didn't Start the Fire von Billy Joel. We Didn't Start the Fire. Also ich bin großer Billy Joel-Fan, aber das ist der Song, den ich eigentlich gar nicht mag, also musikalisch. Der ist mir zu based, ist Geschmackssache. Mhm. Aber das ist auch eine ganze Abfolge von, chronologische Abfolge von historischen Ereignissen. Harry Truman, Doris Day, Red China, Johnny Ray, South Pacific und so weiter. Rosenbergs, H-Bomb, Sugar Ray, Panmunjom, also Nordkorea in dem Fall, Josef Stalin, wird angesprochen, Rockefeller, aber auch dann Sachen, was die Popularkultur angeht. Elvis Presley, Disneyland kommt vor. Einstein auch hier, also Einstein kommt sowohl bei Big Bang Theory im Intro als auch im Song We Didn't Start the Fire vor. Ja, und das zieht sich dann bis 1989, nachdem auch JFK blown away wurde, Rock'n'Roller, Cola Wars, I can't take it anymore. Oder ist Amerikaner, I can't take it anymore. Ja, Cola Wars, das ist dann die, ja, die ewige Rivalität zwischen Pepsi und Coca. Mhm. Ja, also auch hier eine Bandbreite und chronologisch dann angeordnet. Also auch so eine, ja, so eine rollende Zeitleiste hier ohne Optik. Hier ist das Ganze im Song selbst dargestellt. Und das fand ich eine ganz interessante Parallele, auch weil die Anzahl der Events ganz ähnlich ist. Also Billy Joel, 118 habe ich gezählt.
Oh, okay.
Zu 109 bei Big Bang. Ja. Ja, ja, das fand ich ganz, ganz witzig.
Ja, lustige Parallele.
Ja, musikalisch ganz anders bei Billy Joel, da brauchen wir es nicht drauf eingehen. Aber naja, die Zeitleiste, ne? Die vertonte Zeitleiste. Und bei Big Ben ist das Ganze im Video zu sehen, mit der eben erwähnten Musik drunter, ja, die das Ganze dann kongenial ergänzt. Ja. Ja, nee, also das Intro finde ich klasse von Big Bang Theory. Passt wunderbar zur Serie. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, immer sagen die auch, das ist schön und das ist klasse Intro und ja, das liegt daran, dass wir hier eigentlich auch nichts besprechen, was uns nicht gefällt. Denn man muss ja auch
bedenken, das werden wir vielleicht irgendwann mal machen.
Ja.
Wir hatten ja auch mal gesagt, vielleicht besprechen wir auch mal ein Intro, das uns gefällt.
Das haben wir gesagt.
Wo uns die Serie aber nicht gefällt.
Ja, genau.
Gibt es ja auch mal. Ja.
Nur wenn man sich mit dem Intro beschäftigen muss, was einem so gar nicht gefällt, dann hat man ja in der Vorbereitungszeit dann immer schon, ja, jetzt muss ich da wieder dran. Und das ist jetzt auch so ein persönliches Ding, dass wir immer das aussuchen, was wir auch gut finden, weil wir dann auch einfach mehr Spaß daran haben.
Eben. Und unser Fundus ist eben noch sehr, sehr groß.
Ja.
Wir sind ja erst bei Folge 15. Da stürzt man sich natürlich erstmal auf die Lieblingsprojekte.
Ja, ich habe einen Wunsch, dass wir bald mal zu Mike Post übergehen. Mike Post ist einer meiner absoluten Lieblingskomponisten und Intro-Komponisten und der hat gemacht Magnum zum Beispiel oder Riptide, Law and Order. Und Mike Post hatten wir noch gar nicht. Und obwohl, es sterben ja so oft Musiker, wenn wir die besprechen, ne?
Ja, das ist uns ja jetzt letztens.
Vielleicht sollten wir Mike Post mal rauslassen.
Es birgt ein gewisses Risiko.
Ja. Obwohl Columbo, die neuen, die habe ich gemacht. Ist auch ein bisschen komisch gerade schon.
Nee, lass mal. Aber ich hatte jetzt aber auch eine unglaubliche Freude, mich da wieder mit zu beschäftigen. Weil, also The Big Bang Theory haben wir fast von Anfang an geschaut, weil Freunde von uns in Kanada lebten und die Serie da zuerst gesehen hatten und uns eine DVD geschickt hatten, als wir dann noch nichts mit anfangen konnten. Und leider konnten wir wirklich nichts damit anfangen, denn die DVD hatte einen anderen Ländercode, wir konnten sie nicht abspielen. Und sie sagten aber, ihr müsst das sehen, das wird euch so gefallen. Und als das Ganze dann auf Deutsch erhältlich war, waren wir eben auch gepackt und haben jedes Jahr auf die neue Staffel gewartet. Und jetzt im Vorfeld der Recherche habe ich endlich mal ein Buch durchgearbeitet, das ich schon etwas länger da liegen hatte und nur ein bisschen durchgeblättert hatte, was dem Buch aber nicht gerecht wird, denn das ist ein fantastischer, ich sag mal, Almanach zu The Big Bang Theory, herausgegeben von Jessica Radloff, nennt sich auch selbst der definitive Insiderbericht zur kultigen TV-Serie und ist noch erhältlich. Ist ein dickes Buch, gebunden, 600 Seiten knapp, kostet nur 30 Euro und die sind gut investiert, denn was Frau Radloff hier zusammengetragen hat, ist wirklich hervorragend umgesetzt. Sie hat sämtliche Schauspieler, auch Nebendarsteller, Special Guests, natürlich Regie, Produzenten, alle nach und nach lange interviewt und das Ganze dann in einem Buch zusammengefasst, was sich liest, als würden alle in einem Kreis zusammensitzen und die verschiedenen Themen abarbeiten und eben das, was sie sagen, teilweise ergänzen. Das hat sie so gut verwoben, dass man immer das Gefühl hat, saßen die jetzt zusammen oder sind das jetzt nur Ausschnitte aus Einzelinterviews? Das Ganze mit verbindenden Sätzen, ganz vielen Fotos, auch ein kleiner Hochglanzfototeil ist auch dabei, Privatfotos von den Darstellern. Und da hat man wirklich, wenn man das durchgearbeitet hat, weiß man einfach alles über die Serie und noch ein bisschen mehr. Auch Dinge, ja, die dann auch nicht so schön waren, ne? Denn in 12 Jahren passieren nicht nur schöne Sachen. Und natürlich ist auch ganz spannend, wie die ganze Serie entstanden ist. Ich hatte ja gerade schon mal gesagt, es gab diesen ersten Pilotfilm, der gar nicht gut ankam. Da war das noch eine Dreier-Serie. Es waren nur 3 Hauptdarsteller, die auch noch gar nicht so klar definiert waren, was die jetzt eigentlich miteinander verhandeln. Und die Serie sollte auch heißen Lenny, Penny and Kenny. So lief die sehr lange in der Vorproduktion, bis dann Big Bang Theory daraus wurde.
Und jetzt sag mal, wer entstand aus Kenny?
Kenny ist Sheldon. Und das wurde aber auch dann eben geändert. Und der Charakter von Kenny war in diesem Pilotfilm ein ganz, ganz anderer. Die Darstellerin, die dafür gecastet wurde, hat dann daraufhin leider diese Rolle verloren. Und überhaupt dieser ganze Castingprozess wird Rolle für Rolle durchgearbeitet. Das heißt, du hörst, was die Produzenten und Regie gedacht haben beim Casting. Du hörst in den Interviews alles von den Schauspielern, wie sie zum Casting gegangen sind, was sie angestellt haben, wie ihre Gefühle dazu waren, ob sie überhaupt mitmachen wollten oder wie lange es gedauert hat und teilweise wie viel Ängste sie ausstehen mussten, weil sie nicht wussten, ob ihre Rolle wirklich, also ihre Darbietung angekommen ist. Oder eben auch nach den beiden Pilotfilmen werden ja auch immer noch Änderungen vorgenommen. Da können auch Rollen rausfliegen. Zum Beispiel war sich Raj überhaupt nicht sicher, ob er dabei bleibt. Denn eigentlich war es alles gemacht nach dem zweiten Pilotfilm. Die erste Staffel wurde in Auftrag gegeben. Und dann wurden alle Darsteller und Chuck Lorre und Bill Prady, weiß ich gar nicht, ob er auch schon dabei war, wurden jedenfalls nach, ich glaube, New York eingeladen für ein Treffen im Vorfeld der Produktion. Und als sie ankamen, merkten sie, dass der Darsteller von Raj gar nicht dabei war. Dann wurde telefoniert, wieso ist denn der nicht hier? Der gehört doch dazu. Und dann hatte man schon Ängste, oder ist der jetzt rausgekickt worden? Mhm. Und Chuck Lorre sagte, nein, da weiß ich gar nichts von, das ist eine Unverschämtheit. Wie hat er dann auch nachgeforscht, wo ist der? Nee, da tatsächlich einer vom gesamten Produktionsteam, der da was zu sagen hatte, nach dem zweiten Pilotfilm entschieden, dass die Figur ihm noch nicht so gefiel und die eigentlich auch gecancelt werden könnte. Also die Entscheidung eines Einzelnen. Wurde aber sofort revidiert und er wurde dann zwar nicht nachgeflogen, aber er wurde dann erlöst, weil er zu Hause nämlich schon wahnsinnig wurde, weil er dachte, er ist raus. Und da gab es halt viele solche Geschichten. Auch eine Figur, die nachher zu einer festen Nebenfigur wurde, und zwar der Comicbesitzer Stuart, Du erinnerst dich?
Mhm. Comicladen.
In dem Comicladen, genau. Der wird von Kevin Sussman gespielt. Und Kevin Sussman hat auch für Leonard vorgespielt, also vorgesprochen beim Casting, hat aber dann wirklich für alle super gepasst auf Wolowitz.
Mhm.
Und er wäre Wolowitz geworden. Er war die erste Wahl. Und das war gemachte Sache. Das Problem war, dass der Darsteller noch bei einem anderen Fernsehsender beschäftigt war, in einer anderen Serie. Keine Riesenrolle wohl. Und man ging davon aus, dass er dann wahrscheinlich bei dieser Serie aussteigt und rüberkommt zu Big Bang Theory. Der andere Sender war aber not amused, dass er jemand abgeworben wird und wollten ihn nicht aus dem Vertrag lassen. Das führte dazu, dass sie notgedrungen dann doch umbesetzen mussten, weil sie bekamen ihn nicht da raus und haben dann irgendwann die Absage geschickt und ihm gesagt, ja sorry, wir kommen da nicht weiter, dann wirst du leider nicht Wolowitz spielen, danke für das tolle Casting, alle waren enttäuscht. Und Sime Helberg wurde dann Wolowitz. Und dieser Fakt, dass das passiert ist, wurde diesem Darsteller bis Ende dieser Serie nie erzählt.
Mhm.
Weil der Darsteller Kevin Sussman das nicht wollte auch. Er hat gesagt, erzählt ihm das bitte nicht, weil ich tauche ja vielleicht noch mal als eine neue Figur, was sie ihm versprochen haben, irgendwann mal auf. Dann steht das so zwischen ein, das ist dann so komisch, dass man eine Rolle quasi spielt, obwohl man nur zweite Wahl ist, was aber nichts mit der Qualität seiner Kunst zu tun hat. Es war einfach notgedrungen, dass ein neuer Darsteller gesucht werden musste, damit man eben frei spielen kann und sich nicht so komisch fühlt. Und Simon Helberg hat das quasi erst durch dieses Buch erfahren, weil sie dann zum ersten Mal darüber gesprochen haben. Haben sich aber auch vorher hinter den Kulissen abgesprochen, komm, wir werden das jetzt bei diesen Interviews für dieses Buch klarstellen und dem Simon Helberg das sagen. Der war natürlich schon im Nachhinein ganz schön geschockt, weil ihm das dann auch ein paar Sachen erklärt hat, wo er vielleicht manchmal gestutzt hat, weil er hier und da vielleicht mal was mitbekommen hat oder so. Und Kevin Sussman hätte in vielen Rollen bei dieser Serie mitspielen können, weil sie ihn halt sehr mochten. Und dann bekam er halt diese Rolle des Stu. Er hat auch angeregt, nachdem das Ganze abgesetzt wurde, vielleicht ein Spin-off zu machen mit seinem Charakter.
Also hat das Buch nicht nur über die Serie erzählt, sondern hat auch wieder in die Serie zurückgewirkt, ne? Indem
ja, oder John Galecki hat 5-mal diese Rolle abgesagt. Der war auch auf der anderen Seite von den USA gerade am Theater spielen und wollte sich eigentlich von dieser Art Rollen lösen. Er hat ja vorher in Roseanne schon Erfolge gefeiert, die Serie mit John Goodman, und war ja schon ein relativ bekannter Schauspieler, genauso wie Kaley Cuoco. Aber er wollte sich halt lösen von dieser Art Rollen, von diesem Klischee, von dieser Schublade und hat ernste Stücke am Theater gespielt und war auch da gerade wohl gut beschäftigt. Und als ihm das dann angeboten wurde, sagte er, nee, das ist ja wieder ein Rückschritt, dann muss ich das Theaterspielen hier sein lassen, dann muss ich ja rüber nach L.A., wo das gedreht wird. Und hat das dann immer wieder abgelehnt und die haben aber immer wieder ihn beackert. Und natürlich, dann hat man ja auch Agenten, die sagen, na komm, das ist aber vielleicht doch nicht so verkehrt. Ja, und dann letzten Endes, als er dann auch mal komplette Skripte zu lesen bekommen hat, hat ihn die Figur dann doch überzeugt und ihn bewogen, das Theaterspielen wieder erstmal ruhen zu lassen und ist nach L.A. gegangen, um diese Serie zu drehen.
Und es würde lohnen, mal die Verbindung zwischen der Big Bang Theory und Roseanne aufzuzeigen. Denn da gibt es doch einige Verbindungen zwischen denen. Unter anderem hat Galecki ja auch Roseanne mitproduziert.
Ach, hat er mitproduziert? Siehst du, das wusste ich gar nicht.
Ach, Galecki habe ich gesagt. Chuck Lorre meine ich natürlich.
Ah, siehst du, damit hast du mich überrascht.
Ja, also, das ist aber auch ein Versprecher. Okay. Ja. Aber apropos Versprecher.
Ja.
Ein Kompliment dafür, wie du die Namen bei Vicky und die starken Facken, wie du die Namen alle gerade fehlerfrei rausgebracht hast. Denn die sind hier alle nicht einfach. Wir haben nur einen Take gebraucht für Vicky. Ja, möchte ich mal jemanden merken. Ja.
Ja, ich hab's geübt.
Da kommt der Profi durch.
Ja. Aber bestimmt war immer noch irgendwas falsch, wer weiß. Ne, aber es gibt halt lustige, viele Parallelen, wo diese Schauspieler sich vorher schon getroffen haben, Querverbindungen. Also wie gesagt, John Johnny Galecki war eben in Roseanne der Freund von der Schauspielerin Sarah Gilbert, die sogar auch im wirklichen Leben ein Pärchen waren. Sarah Gilbert spielte dann auch eine Wissenschaftlerin in den ersten beiden Staffeln von Big Bang wiederum. Und was wahrscheinlich auch fast jeder weiß, Johnny Galecki und Kaley Cuoco sind auch ein Paar geworden innerhalb der Serie. Auch ganz geheim, das durfte niemand wissen. Hat auch wirklich anscheinend lange Zeit wirklich niemand bemerkt. Und das hielt aber auch nur 2-3 Jahre. Dann hatte man natürlich auch Angst, oh Gott, wenn die sich trennen, hat das Auswirkungen auf das Zusammenspiel? Könnte auch die Serie dadurch crashen? Könnte einer von beiden sagen, ich kann da nicht mehr mitmachen? Dann wäre für alle diese Serie vorbei gewesen. Und als das zum ersten Mal rauskam, das war tatsächlich ein Gespräch zwischen Kaley Cuoco und Chuck Lorre. Da gab es wohl irgend so inhaltlich ein kleines Missverständnis, dass sie dachte, er würde darauf anspielen und hat es ihm gegenüber zugegeben, ja, wir sind wirklich ein Paar. Schon längere Zeit haben es geheim gehalten. Und er hat dann geantwortet, oh, das freut mich aber unglaublich für euch, wie schön, wie schön, wie schön. Hat aber innerlich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hoffentlich geht das nicht schief und crasht uns die Serie. Und sie hat aber wiederum gedacht, als er sagte, wie schön, ich freue mich für euch, innerlich hat er bestimmt gedacht, ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das geht alles schief. Und das sind halt so lustige Verbindungen, die dann in diesen Interviews entstehen, wo Sachen dann quasi zum ersten Mal so auf den Tisch kommen, was jeder so über den anderen gedacht hat in gewissen Momenten. Und das macht dieses Buch wirklich, wirklich richtig spannend.
Darf ich da eben einflechten zu Johnny Galecki? Der war ja auch Darsteller in einem meiner Lieblingsweihnachtsfilme, nämlich in National Lampoon's Christmas Vacation oder Schöne Bescherung oder Hilfe, es weihnachtet sehr in Deutschland. Der hatte da zwei Titel. Ja, mit Chevy Chase als Clark Griswold. Und er spielt den kleinen Sohn. Und ja, ich kann den Film nur sehr empfehlen. Der ist bei uns hat viele geflügelte Sätze und Wörter hervorgebracht. Von Trommelwirbel bis zu Augen sind zugefroren. Und da spielt er den Sohn und ja, es ist mit ihm nicht so geendet wie mit vielen Kinderstars, bei denen es dann irgendwann vorbei war oder das Leben dann sehr schwierig wurde. Die Karriere war nicht vorbei, sondern die ging dann richtig hoch, wie es ja eigentlich immer so sein soll. Ne? In jeder Evolution, hör mal, jetzt hier Parallele, wenn es in jeder Evolution so sein soll, ja, genau. Dass der Höhepunkt nicht am Anfang ist, sondern am Ende. Und dieses Buch hast du gerade einen Almanach genannt.
Ja.
Und wir wissen ja, wie wichtig ein Almanach sein kann, wenn man Zurück in die Zukunft 1 bis 3 gesehen hat. Und deswegen werden wir diesen Almanach natürlich auch verlinken.
Natürlich.
In den Shownotes.
Ja. Und das Schöne ist, auf dem Cover sieht man das Treppenhaus. Ne, mit dem Fahrstuhl in der Mitte, out of order, mit dem gelben Flatterband abgeklebt.
Ja, so, Martin.
Links die Treppe nach oben, rechts nach unten.
Ja, dann klär uns doch jetzt bitte mal auf, Martin. Du warst doch schon da. Du hast doch in dem Set schon gespielt.
Gestanden. Vor dem Set gestanden.
Wie viele Stockwerke an Hausflur gibt es denn, Zwinker, Zwinker?
Ja, ist tatsächlich nur eines. Und auch das hätte es beinahe nicht gegeben. Denn die erste Idee war, dass diese Dialoge, die im Treppenhaus stattfinden, also die ja quasi dann immer zeigen, man geht zur Wohnung hin oder man verlässt die Wohnung. Diese Zwischenwege sollten eigentlich, wie im Pilotfilm 1, auf einer Straße immer stattfinden. Und zwar eine Straße, die man auch im Studio nachbaut. Da haben aber alle immer gesagt, oh, das ist so schwierig nachzubauen, das sieht immer falsch aus. Das hat immer so eine komische Atmosphäre, man weiß irgendwie, das ist keine echte Straße, man muss dann auch immer Autos beschaffen. Die müssen immer wieder anders aussehen. Das ist auch eine Höllenarbeit an Logistik. Und ist halt schwierig auszuleuchten, dass es echt aussieht. Und draußen drehen für so viele Szenen, das geht zeitlich nicht. Dann kam jemand irgendwann auf die Idee mit dem Treppenhaus. Da die Serie am Anfang aber noch nicht so mega erfolgreich war wie später, war das Budget natürlich schon irgendwo auch begrenzt. Aber das Treppenhaus bedeutete ja, man muss ja sehen, dass jemand von unten nach oben kommt. So, diese Bühne, die ja vor Live-Publikum aufgebaut ist, jedes Bühnenbild quasi nebeneinander aufgereiht in einer langen Reihe. Ist aber ebenerdig. Da gibt's kein Loch im Boden.
Ja.
Also musste man Warner Brothers auf dem Gelände bitten, dürfen wir eure heilige Halle zerstören und quasi ein Loch buddeln. Der Betonboden ist dann kaputt. Dann gab's Bedenken, ja, und wenn die Serie dann abgesetzt wird, müssen wir das Loch wieder zumachen.
Ja.
Also solche Gespräche werden auch in so einem Milliardenbetrieb besprochen. Ist anscheinend dann doch ein Problem. Aber sie bekamen es durch und durften den Boden zerstören, sodass man quasi so eine halbe Etage nach unten gehen kann und verschwinden kann. Ja, und dann kann man eben in Dauerschleife immer wieder mit Schnitten diese Runden drehen durch ein Treppenhaus, das eigentlich nur mit einer Etage existent ist. Und dann immer wieder ein bisschen umdekorieren, dass man das Gefühl hat, man kommt in der nächsten Etage an, dann steht da mal ein Fahrrad, dann ist der Fahrstuhl anders verklebt, das Schild hängt anders und so weiter und so weiter.
Aber wenn man genau hinsieht, dann sieht man das an der Wand neben dem Aufzug, an dem Rahmen des Aufzugs oder an der Fußleiste, dass es immer dieselbe Szene
ist. Ja, ich habe mir auch damals solche Stellen gesucht, an den Lampen an der Wand sieht man es ganz gut. Die haben nämlich so Flecken,
ja, genau,
die sich natürlich nicht ändern.
Ja, da habe ich auch mal gedacht. Ja, genau.
Aber das Schöne war ja, weil ich wirklich da stand, wie wir überhaupt da hingekommen sind. Also wir waren bei Warner Brothers, das war 2014, 15 oder so, haben halt diese Studiotour mitgemacht und fuhren auf so Golfkart-Autos mit Anhängern mit unserer Führerin durch die Studios und sie erzählte rechts und links, was es da zu sehen gibt, wer da gerade ist und so weiter. Und dann sagte sie so, und als nächstes fahren wir mal wirklich in eine Produktion rein, also nicht eine, die gerade gedreht wird, aber wir gucken uns das Bühnenbild, das Set an. Da sind wir eigentlich frei, wohin wir fahren. Es ist gerade, sind Sommerferien, es liegt gerade fast alles still. Kennt ihr The Big Bang Theory? Und dann war großer Jubel. Das kannten alle und da wollte auch jeder hin. Aber der Dämpfer war, die Bühnenbilder waren alle abgehängt. Hm. Also wie man es so kennt von verwaisten Wohnungen, überall so Bettlaken überall, alle Gegenstände, damit nichts zustaubt.
Staubt ihr sonst voll.
Also waren wir in dieser Geisterausstellung, gingen an diesen einzelnen Räumen vorbei, die wir an den Formen erkennen konnten, aber es war halt alles wirklich fein säuberlich abgehängt, dass man keine Details sehen konnte. Aber das Treppenhaus, das stand genauso da, wie man es kannte, da war nichts abgehängt. Und vor diesem Treppenhaus standen wir dann ebenerdig und sie erzählte uns, wie halt so eine Folge von Big Bang Theory aufgenommen wird. Was vielleicht auch nicht jeder weiß, was man sich aber im Internet schön in Making-ofs angucken kann oder auf den Blu-rays als Extras, das findet ja vor Live-Publikum statt.
Eine Multicam.
Ja, da kann man
Produktion.
Eine Multicam-Produktion, das heißt, mehrere Kameras laufen gleichzeitig. Das ist quasi, die Sitcom wird wie ein Theaterstück gedreht, in langen Sequenzen, natürlich auch mal kleinen sogenannten Pickups, damit man mal an eine Figur näher ranspringt, bestimmte Details aufnimmt. Aber im Großen und Ganzen spielen sie längere Sequenzen am Stück, um natürlich auch Comedy vernünftig spielen zu können mit Timing und die Pointen richtig setzen. Und natürlich mit dem Riesenvorteil, da sitzt ein Live-Publikum während der gesamten Aufzeichnung der Folge. Und das kann dauern zwischen 3 und 5,5 Stunden. Die Szenen sind natürlich vorab in den Tagen mit den Darstellern schon geprobt worden. Die Texte wurden geschliffen, verändert, immer wieder neue Gags erfunden, wenn was nicht lief. Eben ordentlich geprobt wie ein Theaterstück. Und am Tag der Aufzeichnung kommen die Darsteller nach vorne, das Publikum wird mit einem Anheizer schon ein bisschen in Fahrt gebracht. Die werden einzeln vorgestellt, verbeugen sich. Und dann schaut man quasi über die Kameras blickend in diese Sets, wandert dann auch rechts und links die Tribüne entlang, um in das nächste Set zu gucken. Und verfolgt dann auch, was die Kameras filmen, direkt über Monitore, die über der Bühne angebracht sind. Und das Lachen dieser Leute, die da am Set zuschauen, wird kopiert in die Folge. Also kein Lachen aus der Konserve. Wir hören das Originalpublikum lachen.
Wobei man, glaube ich, davon ausgehen kann, dass Lacher auch mal irgendwo hingesetzt oder verstärkt werden, wo man mit dem Lacherfolg gerade nicht so zufrieden war.
Ne? Ja, wobei tatsächlich das Lachen maßgebend war, wenn eine Szene nicht funktionierte. Also wo sie dachten in den Proben, das ist gut. Mhm. Und sie merken, das Publikum, das eigentlich sehr gut drauf ist, lacht nicht. Dann wurde vor Ort mit den Drehbuchautoren gerätselt, woran es liegt, und die Szene nochmal umgeschrieben, neu gedreht.
Ja, ist dann so ein Gradmesser, ne? So ein
haben das quasi abgenommen. Und da komme ich nochmal zurück auf diese schöne Szene Penny's Christmas Gift to Sheldon.
Mhm. Ah ja.
Und da ist es mir aufgefallen, hatte ich vorher nicht drüber nachgedacht, der Clip steht ja auf YouTube, mal auf Englisch anschauen, da hört man wirklich echte Lacher und auch so extreme Lacher, eben so bestimmte Lachen, die einfach immer aus einer Menge herausklingen. Mhm. Es hat sowas von Dinner for One. Also bei der Szene sind welche, die wirklich ekstatisch lachen. Und man deshalb halt auch direkt noch mal mitlacht mehr, weil es einfach einen anheizt.
Ja.
Schaut man sich dann die Szene auf YouTube auf Deutsch an, merkt man leider sofort, dass im Deutschen nur Konserven benutzt wurden.
Mhm.
Und das ist ganz eklatant. Das hatte ich so nicht vermutet. Das ist wirklich so schlimm im direkten Vergleich, dass es ganz befremdlich wirkt. Man merkt richtig, wie falsch die Lacher sind, wie die teilweise auch aufgezoomt werden und eben an bestimmte Stellen geschoben werden. Und das im direkten Vergleich zu den echten Lachern ist ein himmelweiter Unterschied für die Atmosphäre, für die Lustigkeit der Szene, fürs Timing. Also diese Konservenlacher sind tatsächlich, machen die Serie in der deutschen Synchro verglichen mit dem Original eigentlich kaputt. Wiederum muss ich aber sagen, dass die deutschen Synchronstimmen sehr gut ausgewählt sind. Auch da finde ich, dass die deutschen Stimmen teilweise den Rollen noch ein paar Nuancen hinzufügen, die sie im Original nicht haben und sie sogar noch ein bisschen lebendiger machen.
Mhm.
Oder in eine Richtung schieben, die mir sogar besser gefällt. Also es ist wieder so ein Vabon-Spiel, ob man das im Original schaut und sich dann einfach Untertitel dazu schaltet.
Mhm.
Oder die Deutschen. Also ich meine, wenn man die Serie eh schon oft gesehen hat, glaube ich, lohnt es sich wirklich mal, sich ein paar Folgen auf Englisch anzuschauen.
Man kann ja die Untertitel dann einschalten, ne?
Genau, ja. Ja, und diese Lachkonserven, das ist wirklich ein Thema, müsste man bei anderen Serien auch mal vergleichen, wie das da gehandhabt wird. Das hat mich doch ein bisschen geschockt.
Es ist immer davon abhängig, wer macht die Synchronisation, und da gibt es himmelweite Unterschiede. Ich habe vor kurzem eine Serie gehabt. Ach, was war es denn? Da habe ich eine Folge, da sitzen die in einem Lokal und angeblich hat dann einer der Protagonisten Geburtstag und dann bei Hooters, ich glaube, das soll Hooters sein, und dann stehen die drumherum und singen für ihn ein Happy Birthday. Und in der deutschen Synchronisation haben sie das Singen nicht synchronisiert, aber das Englische weggelassen. Das heißt, die stehen in dem Moment um den Tisch herum, bewegen den Mund. Alle anderen reagieren auch darauf, auf das Gesinge, aber man hört nichts. Einfach weggelassen. Ja, man ist da wohl bis heute noch, nimmt man sich Freiheiten. Wobei ich mich wundere, dass dann, muss das nicht immer auch irgendwie abgesegnet werden von den Rechteinhabern?
Das ist, denke ich, unterschiedlich, ne? Also es gibt bestimmt Verträge, wo alles abgenommen wird. Ich weiß das von der Synchronisation, dass bestimmte Synchronbesetzungen dann wirklich, nehmen wir jetzt mal an, das geht um ein Hollywood-Film, wirklich von denen abgesegnet wird oder bei einer Serie.
Mhm.
Aber es gibt auch Produktionen, wo das in deutscher Hand bleibt, wo hier entschieden wird, das machen wir halt so und so, da redet dann keiner groß mehr rein.
Mhm.
Nö, es kommt auf die Verträge an. Ne?
Ja, okay. Ich würde gerne noch eben sagen, eine Verbindung zu einer meiner anderen Lieblingsserien ziehen, ist der Synchronsprecher von Howard, Sebastian Schulz. Und Sebastian Schulz spricht Turk in Scrubs. Mhm. Das möchte ich mal eben anmerken. Eine ganz tolle Stimme, eine sehr humorvolle Stimme, auch sehr wandlungsfähig, was ja zu Humor eigentlich auch grundsätzlich dazugehört. Passt wunderbar zu Howard, finde ich, der ja auch sehr, sehr skurril und schillernd ist.
Ja. Wegen dieser besseren Synchronstimmen teilweise gibt es auch eine Parallele. Ich finde das ja auch bei Two and a Half Men so, dass die deutschen Synchronstimmen viel, viel besser funktionieren als die Originalstimmen, wenn man das vergleicht. Ich finde die viel lebendiger und nuancenreicher. Und Two and a Half Men ist ja auch von Chuck Lorre produziert worden und parallel produziert worden.
Mhm.
Also er musste immer zwischen den beiden Serien hin und her. Die liefen mehrere Jahre zeitgleich.
War Two and a Half Men auch Multicam, also vor Publikum?
Auch Multicam.
Ja.
Vor Publikum weiß ich jetzt gerade nicht, habe ich nicht nachgeschaut, aber ist auch Multicam, denke ich. Mhm. Und da kann man auch nochmal zu sagen, dass der Unterschied zwischen Two and a Half Men und Big Bang Theory ist eben auch wieder die Entwicklung der Figuren. Bei Two and a Half Men finde ich nicht, dass die Figuren sich entwickeln. Die bleiben in ihrer stereotypen Haltung und haben ja auch eher so eine Art Tom und Jerry Humor. Denen passieren ja manchmal auch echt üble Sachen. Wo man, also die stürzen vom Balkon und brechen sich mehrere Knochen und im nächsten Bild liegen sie voll gegipst irgendwo in einem Bett.
Ja.
Und man lacht, so ein Schadenfreude-Lachen, ne? Und eigentlich ist denen was richtig Schlimmes passiert, wäre das jetzt das richtige Leben.
Ja.
Und diese Bösartigkeit den Figuren gegenüber, um diese Lacher zu erzeugen, haben die eigentlich bis zum Schluss beibehalten. Mhm. Ne, das ist ja wirklich gnadenlos, wie die Figuren miteinander umgehen, was die zueinander sagen. Das ist natürlich auch eine Art Humor, hat sich aber in all den Jahren nicht geändert, außer dass eben dann Charlie Sheen nicht mehr mitmacht und die Serie eh komplett anders wurde und auch nicht mehr so richtig rund war. Aber das haben sie bei Big Bang eben geschafft, dass die Figuren am Anfang auch so gewisse Härten hatten, um ihre Charaktere klar abzugrenzen und die Gags eben so stattfinden zu lassen, aufgrund dieser Charaktereigenschaften. Und das wurde halt immer weicher und ambivalenter und viel angenehmer und eben auch sympathischer.
Ja. Und bei Two and a Half Men, da wächst eigentlich nur Jake.
Genau. Ja, das stimmt, das ist der Einzige, der da in der Evolution
steckt. Und zwar heftig.
Und heftig, ja.
Ja. Beneidenswert, ja. Beneidenswert. Solche Wachstumserfolge hätte ich in meinem Leben gern mal verzeichnet, aber...
Ja, apropos Wachstum oder Größenunterschiede. Wir waren dann nach diesem halb verhangenen Setbesuch, wollte sie uns aber noch ein richtiges Set zeigen, das eben offen ist. Die Serie kannten wir bis dato auch nur vom Hören sagen, Two Broke Girls. Spielt ja auch in so einer, so ein Diner, Café, Restaurant, Kneipenähnlichem Sujet. Und da standen wir richtig im Set, da durften wir auch wirklich drin herumlaufen. Und dann fragte sie uns, ob uns was auffällt. Und tatsächlich, die Tische, die in diesem Kneipenset stehen und Stühle, werden nach hinten immer kleiner. Die wurden immer kleiner gebaut, damit der Raum perspektivisch durch die Kamera tiefer wirkt, als sie ihn hätten bauen können. Und demzufolge wurden auch die Statisten, die dann als normales Publikum im Hintergrund saßen und Getränke zu sich nahmen und aßen, wurden auch der Größe nach sortiert. Also die Kleinsten kamen nach hinten, die Größten nach vorne. Und dadurch hat man immer das Gefühl, dass alles viel tiefer ist.
Ja, das kann ich... Das ist ja der optische Effekt, ne? Verjüngung in die Entfernung scheint dann eine Vergrößerung zu sein für die Dinge, die dann da zu sehen sind. Diesen Effekt mache ich mir auch zu Hause zunutze. Also wenn man bei mir die Wohnung betritt, dann blickt man so, ne, durch die Wohnungstür, durch den Flur bis am Ende des Wohnzimmers, da ist dann die Balkontür. Und da hinten habe ich den Boden ansteigen lassen, die Wände sich verjüngen lassen und die Decke sinkt langsam ab Richtung Balkon. Mhm. Da hinten sitzen dann auch immer nur kleine Gäste. Mhm. So dass wenn ich da hinten stehe und es kommt vorne Besuch in die Wohnung rein, dann denken die auch, bah, Mann, der ist groß.
Der Leslie ist wieder gewachsen.
Ja, und wundern sich zwar, dass sie dann nicht rein dürfen und dass ich ihnen auch nicht entgegengehe, aber ja, ne? Ja, ist anders als bei Herrn Tutur. Ne? Herr Tutur war ja der Scheinriese und der wurde ja immer größer, je weiter man von ihm weggeht. Ja, und diesen Effekt, den kann man eben so herstellen, ja. Auch auf der Soundstage. Hm. Guck mal, wie ich den Bogen wieder zurückgefunden habe. Wahnsinn. Und wir sind schon so lange dran, ne? Wir sind schon, wir hatten vorher gesagt, die Folge wird bestimmt nicht so lang.
Nö.
Ja, wenn ich mir hier so gucke, draußen wird schon Feuerwerk vorbereitet. Weihnachtsbäume werden
schon. Ja, und ich könnte noch so viel erzählen, ne? Ich habe noch so viel herausgefunden. Also auch so kleine Insider-Gags. Zum Beispiel am Kühlschrank hängt ein Bild von Johnny Galecki und Kaley Cuoco, also in ihren Rollen, wo die beiden sich umarmen. Das ist dann irgendwann mal aufgefallen, weil das Bild ein bisschen näher kam oder jemand das rangezoomt hat. Und dieses Foto könnte eigentlich gar nicht existieren, denn das war ein Set-Foto von einer Traumsequenz innerhalb der Serie. In der 14. Episode mit dem Titel Die Zeitmaschine gibt es nämlich eine Szene, wo die beiden im Fahrstuhlschacht hängen und sich festhalten und umarmen. Und da haben die einfach ein Foto für den Kühlschrank draus gemacht. Und das kann es ja eigentlich gar nicht geben, denn diese Szene ist ja, hat ja nie stattgefunden. Und am Kühlschrank hängt noch was sehr Schönes mit einem traurigen Hintergrund. Die Mutter von Wolowitz, die Schauspielerin, ist ja während der Produktion verstorben. Carol Ann Susie. Und ihr zu Ehren hat man ein kleines Bild fortan am Kühlschrank hängen gehabt, das man dann immer wieder, wenn die Kamera daher schwenkt, im Hintergrund sieht. So ist sie immer noch in der Serie dabei, bis zur allerletzten Folge.
Das ist sehr schön. Mir fällt gerade noch eine Parallele zu uns ein. Was hängt in Sheldons Zimmer, da hängt mehreres an der Wand, aber neben der Tür hängt ein Poster, ein Captain Future Plakat. Hm. Ja, also jetzt nicht aus der Trickproduktion, die dann auch in Deutschland gelaufen ist, mit der Musik von Christian Bruhn in unserer Folge zu hören Nummer 3, sondern das bezieht sich auf die Comics.
Wir haben es ja, glaube ich, gar nicht so richtig erwähnt, ne? Dass ja dieses Nerdtum, was ja auch da gefeiert wird in Big Bang Theory, wo sich auch irgendwie fast jeder angesprochen fühlt, der sich für diese Sachen interessiert und andere aber auch durch den Humor, der dadurch entsteht, da sind ja all die Serien, die wir besprechen, ja auch Bestandteil, wie Star Trek, ganz besonders. Und alles andere auch. Mhm. Game of Thrones wird auch besprochen. Also alles wird da eigentlich angefasst, was wir auch gerne besprechen. Und dadurch kam es ja auch zu tollen Gastauftritten. Also Mark Hamill von Star Wars tritt auf. Will Wheaton aus Star Trek spielt sich selbst, was er erst gar nicht wollte. Also er fand, hätte er unfassbar gern da mitgespielt als irgendeine Figur. Und sie haben gesagt, ja, du darfst mitspielen, aber du musst du selbst sein. Und das fand er gar nicht gut. Und dann sagte er im Interview, aber dann sagten sie, ja, du spielst aber eine böse Version von dir. Ah, das ist super. Und dann war er begeistert dabei. Und hat ja dann auch wirklich an einigen Folgen mitgespielt. Und dann gibt es diese unglaublich tollen Auftritte von Stephen Hawking. Also sie haben Leute aus der wirklichen Wissenschaftswelt hereingeholt, die Vorbilder sind für diese erfundenen Charaktere und haben auch eben Raum bekommen und wurden dort gezeigt.
Die auch häufig sehr viel Humor hatten oder haben. Ja, also Stephen Hawking war unglaublich humorvoll, wenn ich auch an die Sequenz denke, die er gedreht hat für Monty Python. Also er konnte es hinterher nicht mehr so richtig ausleben, aus gegebenen Gründen, aber er hat halt unglaublich vielfältigen, differenzierten und schrägen Humor und auch Selbstironie. Und ich glaube, das braucht man auch, wenn man da auftritt. Und das hat deshalb bestimmt auch Will Wheaton gut getan, da aufzutreten, denn ich hatte mich schon mal über ihn ausgelassen. Will Wheaton spielte ja bei Star Trek Next Generation Wesley Crusher, den Fähnrich ehrenhalber, jedenfalls zunächst Sohn von Beverly Crusher, der Schiffsärztin. Der war nie so richtig beliebt in Fandom, weil er ja so ein bisschen strebehaft rüberkam, ein bisschen zu glatt war. Und ja, das hat ihm auch nie so gefallen. Und es war bestimmt nicht schlecht, sein Profil ein bisschen zu schärfen. Und wenn es dann heißt, ja, du kannst eine böse Version spielen, denn eins war er bis dahin jedenfalls im Bereich Star Trek nie gewesen, nämlich böse. Ja.
Und auch nochmal apropos Star Trek, die Serviette mit der Unterschrift, das Weihnachtsgeschenk, wurde wirklich von Leonard Nimoy unterschrieben. Also die ist wirklich echt. Also sie haben es sich nicht nehmen lassen, als sie diese Idee hatten. Mhm. Ja, dann musste er aber auch wirklich unterschreiben. Dann muss es sogar echt sein. Und das hat er natürlich mit Freuden getan, weil er fand die Serie auch sehr, sehr gut und fand diesen Gag, jetzt kann ich einen Klon von Spock herstellen, natürlich auch großartig. Ja, und so kann man diesem Buch halt ganz viele tolle Insider-Sachen wirklich lesen. Auch Mayim Bialik, ne, also die Amy gespielt hat dann später, die war mit 19 Jahren schon in einer Serie kurzzeitig bekannt, hat dann aber aufgehört mit der Schauspielerei für Jahrzehnte und wurde in der Staffel 1, Folge 13 schon mal erwähnt. Also sie kam da namentlich vor als die Realperson, die sie ist. Mhm. Und wurde nachher quasi besetzt, um eine feste Rolle zu spielen. was auch sehr, sehr witzig ist.
Und so ein Ping-Pong zwischen Real Life und
genau.
Serie.
Ja, und da gibt es so verschiedene Sachen. Es ist wunderbar zu lesen, wie die alle überhaupt an ihre Rollen gekommen sind. Und tragisch ist auch, das ist auch ein längeres Kapitel, wie das, wie die Serie dann eingestellt wurde. Weil da war nicht mit zu rechnen. Also man dachte schon noch an Staffel 13. Und als dann eben auf einmal veröffentlicht wurde, dass aus bestimmten Gründen das Ganze nicht mehr stattfindet, das wird halt in wirklich intensiven Interviews nochmal aufgedröselt und da sind viele Tränen geflossen, weil einfach die Zusammenarbeit, wenn man allen glauben darf, unfassbar harmonisch war, sehr viel Spaß gemacht hat und halt wirkliche Freundschaften, teilweise ja auch Liebesbeziehungen entstanden sind. Und das natürlich dann mit dem Ende so einer langen Phase einfach abgeschlossen ist. Dann sieht man sich eben nicht mehr so oft. Dann erfordert das ein bisschen mehr Arbeit, um solche Kontakte aufrechtzuerhalten.
Ja, das Ende von Serien, das gerade wenn das Ensemble gut klarkam miteinander, ist ja dann ja auch ein persönlicher Einschnitt. Zumal dann, das war jetzt zwar nicht, wenn Kinder mit dabei sind, die über die Serie quasi aufwachsen, ja, wie bei Modern Family oder Home Improvement, hör mal wieder hämmert, Two and a Half Men. Aber ja, bei Erwachsenen ist es auch so. Ne? Wenn man zusammenwächst und sich gut versteht, dann ist so ein Ende, das von außen kommt, ja, das ist dann nicht so schön. Aber warum wir das Stichwort Ende jetzt nehmen und so ein bisschen dem Ende zu nähern, denn
absolut. Dann wiederhole ich nochmal.
Wir haben noch zwei Aufgaben. Ne? Wir haben noch
Aufgaben. Also ich kann ja nicht alles erzählen, was ich jetzt schon gelesen habe.
Aber dazu gibt es ja den Almanach.
Lest euch das durch. Also wenn ihr euch für die Serie interessiert, das ist das Buch der Bücher. Danach hat man, glaube ich, keine Fragen mehr. Ja, also was uns bleibt noch übrig? Also sollen wir jetzt schon mit dem Rätsel für die nächste Folge kommen?
Ich würde sagen, wir lösen eben Columbo auf und sagen,
Columbo,
wer die meisten Stimmen bekommen hat und dann das Rätsel, oder?
Ja,
denn denn nächste Mal haben wir eine ganz besondere Serie und wir werden auch als Gast jemanden da haben, der als Schauspieler und Produzent und Ideengeber dieser Serie gearbeitet hat.
Ja.
Und es tut. Und ja.
Wir sind sehr stolz drauf, aber jetzt wird es noch nicht verraten.
Er ist bestimmt auch stolz, dass er bei uns ist.
Vielleicht auch.
Ja, sag's nur einfach mal. Ich pucker mal, ich sag das mal einfach so. Auf jeden Fall haben wir euch zwei, oder der Welt, allen, die es hören wollen, zwei Columbo-Intros letztes Mal angeboten, die wir selbst produziert haben, weil Columbo eigentlich gar kein eigenes Intro hat. Und wir haben gesagt, die Serie ist so toll. Die braucht ein Intro. Zwei haben wir vorgestellt und überlegt, was könnte am besten passen. Ja, und gesagt, können wir abstimmen. Und die Kommentare, die uns erreichten und das Abstimmergebnis deuten ziemlich eindeutig darauf hin, dass die allermeisten sich für das Intro 1a, glaube ich, hieß es, dass es eine Minute lang ist, entschieden hätten. Und kurz zur Erinnerung, damit man es mal wieder im Ohr hat. Das war dieses hier. Das hier hat die meisten Stimmen bekommen. Das könnte, wenn man will, das neue Intro für den alten, aber zeitlosen Columbo sein. Könnte es sein und das kam dabei raus. Die meisten fanden das Intro passender. Ja. Ja, aber es geht weiter und zwar beim nächsten Mal. Was ein sinnloser Satz. Es geht weiter und zwar beim nächsten Mal. Es sind, wie lange nehmen wir hier schon auf? Wir sitzen ja hier schon jetzt quasi Tage. Da ist dann, ich muss mal was essen, trinken. Und ja, jedenfalls, wir haben ein Rätsel zur nächsten Folge und zu einer Serie, die noch gar nicht alt ist, die sehr besonders ist, aus mehreren Gründen. Und wir haben als Gast einen der entscheidend an der Produktion und der Idee dazu Beteiligten.
Und unseren Mittelsmann zu dieser Person.
Und den Mittelsmann.
Jetzt wird es immer mysteriöser.
Ja, kann auch sein, dass es eine Doppel- oder Dreifach- oder Vierfach-Folge wird. Mal gucken.
Oder die endlos weiterläuft.
Die endlos, so wie Doctor Who.
Ja.
Das ist dann Dr. Dark oder Dr. Ich will nicht zu viel verraten.
Ja, Rätsel.
Ab. Jetzt raus damit.
Das nächste Mal bei...
Ein Intro für alle Fälle.
In unserer nächsten Folge haben wir einen Special Guest dabei. Er ist der Kreateur dieser Serie. Früher, vor vielen Jahren, stolperte er slapstickhaft unbeholfen samstagnachts durch das Fernsehen. Und Jahre später hat er einen zweiten Comedian zu sich herangeholt und diese Serie mit ihm gedreht. Und sie ist nicht kreidetaubenweiß.
Nächstes Mal werden wir uns mit dieser Serie und dem sehr besonderen und sehr kunstvoll gemachten und sehr passenden Intro beschäftigen. Sehr komplexes Intro, von der Machart in der Wirkung absolut direkt und es nimmt einen sofort gefangen.
Und damit beenden wir diese Folge und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet über die diversen Kanäle, wo das möglich ist, oder jetzt ja auch auf YouTube mit einem kleinen Bild im Hintergrund. Und hinterlasst doch mal ein paar Kommentare. Das wird uns auch wirklich interessieren.
Ja, oder auch Fragen oder Anregungen.
Ja.
Wir sind eigentlich sehr kommunikative Leute und würden das gerne nutzen. Und ja, gerade Serienintros ist doch eigentlich ein schönes Gesprächsthema. Irgendwie ein nerdiges Gesprächsthema, oder? Ein bisschen nerdig sind wir auch schon, oder?
Ja, heute war alles nerdig.
Ja, aber unser ganzer Podcast ist vielleicht nerdig. Vielleicht nerdig.
Ja.
Nerdige Grüße, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Macht's gut.
Viel Spaß beim Zuhören. Was ihr ja gerade schon getan habt. Die haben doch gerade zugehört. Was sage ich denn für Flappen Zuhören? Die haben doch gerade alles gehört. Völliger Unsinn. Also viel Spaß bei allem, was ihr nach dem Hören noch tun werdet.
So ist es richtig. Ja, und damit sagen wir Tschüss für heute.
Ja, das sagen wir. Ich bin gerade raus.
Also nochmal.
Ja, und damit, du warst das.
Sheldons exzentrisches...
Okay, dann nochmal. Wie Loriot schon sagte, gut, dass das jetzt passiert.